Was geht ab? Mic check. Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten. Mir gegenüber sitzt wie immer Willi und heute haben wir zu Gast Nivo vom Weingut Van Volxem. Ihr wisst alle, von wem ich rede. Eines der größten Weingüter in Deutschland und ich bin gespannt, was er alles zu erzählen hat. Auf jeden Fall kommt Teruan Adiletten jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf YouTube, Instagram, Spotify. Lasst einen Kommentar da, dann freuen wir uns. Aber jetzt kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Grüß Gott.
Was geht, mein lieber Curly? Alles fit?
War das super chillig.
Weißt du, was mir mal wieder passiert ist?
Nein.
Es ist so krass in der Freundschaft. Es kommen so viele Leute zu Gast, die unseren Podcast hören mittlerweile.
Oh, voll nice.
Das ist schon fast spooky.
Stimmt, wo ich letztes Mal da war.
Aus der Pfalz, aus Düsseldorf, Köln, überall von Deutschland kommen die Leute und dann sagen die, ja, wir sind gerade hier und wir hören einen Podcast und wir wollen unbedingt vorbeischauen. Und ich finde das so geil. Und ich habe halt oft auch wenig Zeit für diese Leute, weil die dann wahrscheinlich unter Schrecken feststellen, dass ich tatsächlich einen wirklichen Beruf habe
und
nicht nur hier Blödsinn labere, sondern tatsächlich auch Arbeit. Und das meine ich dann auch nicht böse, dass ich nicht die hundertprozentige Aufmerksamkeit an diese Leute lenken kann und sie den ganzen Abend beraten. Aber trotzdem, danke, dass ihr kommt.
Auf jeden
Macht
Fall.
Weiter so, schaut vorbei. Und die fragen auch total oft nach dir.
Ja, ey, ich habe
was mich immer überrascht, weil ich denke mal,
du Arschloch.
Wenn du wo anfällst, dann ist es das Gleiche, wie wenn zwei andere irgendwo auslassen, oder?
Quatsch, Digga. Ey, wo ich letztes Mal da war, war ich auch krass überrascht, aber im Positiven und habe da mit voll vielen Leuten irgendwie geredet und die meinten, boah, die Folge habe ich gehört, die Folge, wir sind gerade in Berlin und dachten, boah, wir müssen unbedingt vorbeikommen. Und ich finde das auch voll geil, mal die Leute so im Real Life zu treffen, mit denen Glas irgendwie zu trinken.
Du bist ja auch viel öfter angeredet als ich. Du hast jetzt auch erzählt, du bist in Kreuzberg gegangen.
Schon öfters, ja. Ich bin letztens mit dem Zug nach Offenbach gefahren, zu Namika, Shoutout Namika, die kommt vielleicht auch bald vorbei. Und da ist einer im ICE hinter mir gesessen, auf meinem Platz, also nicht irgendwo random, sondern ich habe mich hingesetzt und auf dem Platz hinter mir saß einer. Ich habe mich hingesetzt, schon aufgestanden, hey, bist du Curly? Ich höre gerade im Moment deine Folge. Und die zeigen dann immer so ihr Handy als Beweis und er hat gerade die Folge gehört, hat gefragt, ob ich nach Württemberg fahre zum Schneidmann beim Ersten helfen. Dann habe ich gesagt, nee, aber nice. Und ich war echt ein bisschen schockiert. Und dann war ich letztens in Kreuzberg unterwegs, da kam auch einer auf der Straße einfach zu mir, ey, bist du Curly? Und ich so, ja, ich höre gerade eure Folge. Hat mir auch wieder als Beweis das Handy gezeigt und ich war wieder schockiert im Positiven. Also sprecht uns gerne an, wenn ihr uns seht, aber nur, wenn ihr gerade auch den Podcast hört.
Ja, nee, wirklich super. Und an die Community sozusagen, danke und bitte habt auch ein bisschen Verständnis, dass wir nicht jede Nachricht irgendwie beantworten können auf allen Kanälen, Facebook, Instagram etc. Wir tun unser Bestes, wir versuchen unser Bestes, aber wie ihr auch seht, wir haben alle normale Jobs und sind ziemlich eingeteilt. Da geht sich halt nicht jede Antwort aus, leider. Aber schaut vorbei auf ein Glas Wein. Wir sind da. Wir schenken euch den Kelch voll.
Und wer schenkt uns heute eigentlich den Kelch voll?
Heute wird ein super Kelch, du, ein Riesentyp.
Echt? Alter.
Ja.
So ein Magnum-Kelch, meinst du?
Magnum-Kelch, ich hoffe.
Geil, ich bin gespannt.
Ich weiß, dass der Typ immer saugeile Weine trinkt, aber ich schätze ihn in die Kategorie, dass er heute drei Weine vom eigenen Weingut mit hat, weil er sehr viele Weine auch produziert. Macht tolle Weine.
Aber die sind dann wahrscheinlich trotzdem nice, oder?
Ja, die sind super nice.
Ich war
zu Beginn, ehrlich gesagt, als dieser Hype aufkam, war ich nicht so ein Fan. Aber in den letzten Jahren hat sich das sehr verändert, der Stil und so weiter. Und der ist auch immer größer geworden und hat, glaube ich, jetzt mehr Kritiker als davor. Ich bin nur jetzt mehr von dem Ganzen überzeugt.
Also von der Fläche her einer der größten in Deutschland, oder?
Ja, gewachsen ohne Ende, ist riesig. Und trotzdem super, weil er einen ganz guten Gedanken hat. Wir reden hier von Roman Niewodniczanski. Riesenweingut, Riesentyp und Weingut Van Volxem natürlich, wenn der nicht kennt.
Van Volxem in der Bildung.
Wir freuen uns, ihn heute hier zu haben.
Herzlich willkommen.
Hallo Roman. Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Über deine Anreise heute.
Ja, bei Bild. Hat Spaß gemacht. Bin froh, dass ich hier bin. Ich dachte, ja, ich komme heute Abend. Oder ich dachte schon, ich muss im Wagen hier 8 Stunden in den Gondeln. Aber bin bei vor. Ich heute Morgen hieß das erste Mal die Maschine. Die 6 Uhr Maschine von Luxemburg ist weg. Die gab es nicht mehr. Und zum Glück hat eine süße Maus am Counter von der Luxair mich dann über München dann nach Berlin geschickt. Bin sehr dankbar und sehr froh. Das war erstmal ein bisschen schwierig.
Krass, mit Umsteigen auch noch.
Kein Problem. Alles gut.
Haben wir geschafft.
Super. Sehr gut. Solange ich ja nicht hinten stehe und ankurbeln muss in der Galeere, alles gut.
Aber ich habe mal Gerüchte gehört, hast du nicht einen Chauffeur, der dich
bist quer du durch Deutschland? Sagt man in Österreich. Um Gottes Willen, hallo, ich bin bei uns, wenn Gäste zu uns kommen, dann fragen die mich, wer sind Sie? Dann sage ich bin hier für die Mülltrenne zuständig und fürs Queren vom Hof, mache ich auch gerne. Und gestern, Gießen, bin ich extrem gut drin.
Ja?
Bin ich extrem schlecht, meine Pflanzen sterben wöchentlich.
Meine Mitarbeiter wissen, mein Rasen ist heilig. Das ist auch der einzige Platz, in dem bei uns ordentliche Mengen an Chemie eingesetzt werden und richtig viel Dünger. Also der böseste Mineraldünger, den es gibt.
Der richtige Green Key.
Ja, das richtig böse Zeug kommt bei uns mal einsetzen. Wobei mit Herbiziden habe ich es nicht so. Deswegen wir momentan, also mich kannst du morgens am Sonntagmorgen um 8, 9 Uhr immer mit dem Unkraut jäten. Aber den Krieg will ich dieses Jahr leider verlieren. Das ist echt, das ist hart.
Der wird überhand.
Ja, Wahnsinn. Also der Klee vor allem, das ist der Hammer. Okay, lass uns über Wein sprechen.
Ja, will ich gleich richtig ran hier das Gespräch übernehmen. Ja, super, geil. Wann ging's los bei dir?
Ich trinke von Volksheim.
Also morgen ist bei mir um
5:30 2000
war der erste Jahrgang, oder?
Und 2000 war mein erstes Jahr, stimmt.
Das, aber 2000?
Es ging ehrlich gesagt schon sehr viel früher los. Ich habe in Trier studiert und habe einfach mich dann irgendwann in die Region verliebt. Und also los ging's bei mir schon eigentlich so 20 Jahre früher. Das heißt, als ich so 22, 23 war, in Trier lebte, als Student am Dorf lebte und dann nach und nach Karl von Schubert kennenlernte, Egon Müller, Ernie Losen natürlich, viele, viele Flaschen mit Ernie getrunken habe und dann auch nach und nach einfach die Region kennengelernt habe. Und das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Ja. Und er hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal vor euch sitzen würde als Winzer. Also das war mir damals ziemlich fremd. Und hätte auch nicht echt, ehrlich gesagt, lange nicht gedacht, dass ich diesen Weg anschlagen würde. Ich hatte damals dann irgendwann eine sehr hübsche Freundin und langbeinig und hübsch. Und die hat dann meine Bewerbungsunterlage geschrieben bei Ernst & Young. Also dafür habe ich in der Beraterszene angefangen. Ich habe noch nie mal neben der Bewerbung geschrieben. Und dann bin ich aber nach ein paar Jahren dort weg und habe gemerkt, dass ich doch was Anständiges machen möchte.
Okay, was Anständiges. Ein Steillagen durch die Gegend klettern quasi.
Ja, also Steillagenweinbau ist schon eine Sache. Ich habe gerade eben noch mit Markus telefoniert im Auto oder mit ein paar Kollegen, mit meinem Kumpel MM, den ihr unbedingt mal einladen müsst, weil der hat echt was erzählen. Steillagenweinbau ist schon etwas, das ist schon sportlich. Jetzt gerade mit Blick auf den aktuellen, auf die Saison. Wir sind ja sehr stark auf dem Export abhängig und wir haben in diesem Augenblick sind bei mir 67 Mitarbeiter in den Weinbergen beschäftigt. Wow. Aber jetzt gerade heute Mittag, ich habe eben nochmal nachgezählt, 67 Leute. Das heißt, wir haben jeden Tag einen zweistelligen Tausenderbetrag an Kosten. Und wenn wir nicht erfolgreich im Markt operieren, in den ganzen Märkten, dann sind wir weg. Und egal wie sparsam meine Vorfahren waren, das reicht dann eigentlich aus. Also Stahllagenweinbau ist etwas, was ich mir wünsche für euch, auch wenn ihr mit Kollegen sprecht. Das ist gerade in diesen Tagen mit Blick auf Mindestlohn und auf die gestiegenen Kosten, das ist schon dramatisch. Also die Branche schüttelt es jetzt richtig durcheinander. Ich habe heute Morgen schon 2 Kollegen, haben mich schon angerufen, die ihre Weinberge verkaufen wollen. 2.
Echt? Ja. Und hast du gekauft?
Oh, mit einem sind wir uns schon fast einig geworden, wobei ich mir geschworen habe, eigentlich kein Land mehr zu kaufen, weil wir haben jetzt inzwischen gut 85 Hektar. Aber ich habe jetzt die Chance, dass ich meinen Geisberg, da werden wir nachher drüber sprechen, dass ich den zur Monopollage mache. Da fehlen jetzt noch ein paar Parzellen und ein Kollege hat da tatsächlich noch ein paar Parzellen gehabt, 2 Hektar und die werden wir, wenn ich mich mit ihm einige, dann auch bald übernehmen und dann ist es Monopollage, was irgendwie dem Ego gut tut. Schmeckt nicht im Wein, aber ist nett.
Insgesamt hast du, glaube ich, so 85 Hektar Rebfläche, wenn ich das richtig
recherchiere. Also jetzt mal ganz ehrlich unter uns Männern. Wenn der Ernie, der Wilhelm Weil und wie sie alle heißen, oder der Philipp, also bei nichts wird so gelogen wie bei Größe. Wenn euch ein Winzer sagt, er hat 20 Hektar, glaubt ihm nicht. Also überhaupt auch mir als Winzer nicht alles glauben. Wir Winzer neigen zu wilden Geschichten und ich habe einen sehr guten Freund, der ist Klaus Pimo, ein toller Typ, unglaublich intelligenter, unterhaltsamer Typ. Der ist Winzer, der sah, war lange Zeit Leiter der Prüfstelle in Trier. Und er sagte immer nach umfangreichen Vorträgen, Leute hängen ihn an den Lippen. Das ist ein toller Typ. Und dann sagte er am Ende der Veranstaltung, mindestens die Hälfte dessen, was ich Ihnen heute erzählt habe, stimmt auch. Also seid kritisch bei dem, was man euch erzählt, Männer. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen bei euch reingehört.
Ja, aber dann sag uns die Wahrheit. Wie viele sind sie?
Ja, wir haben ein bisschen 85 plus Hektar. Relativ einfach. Also meine Mitarbeiter haben jetzt das Kommando bekommen.
Eigenertrag und Zukauf?
Wir machen noch ein Projekt für einen ganz bösen Kunden, der ist Lidl. Und,
ja, dazu kommen wir
aber nicht unter, den Namen von Volksen und den Namen Handverlesen. Und dahinter stehen etwa 30 Hektar von 7 Vertragsfenstern.
Okay.
Und eigene Weinberge, nur Stahllagen, 100% Stahllage, 100% Handarbeit, sind es 85 Hektar plus.
Mit wie viel ging es los?
Oh Gott, ich glaube, es waren 5, 6. Es waren 7 Hektar, dann habe ich erstmal 2 verkauft, weil die waren flach. Wir haben keine Flachlagen, wir mögen keine Flachlagen, weil im härtesten Stein wächst der beste Wein. Das heißt, nur Stahllagen mit sehr, sehr karrem Schiefer, das ist die Grundlage von allem.
Also ist es für dich so ein Muss, eine Steillage zu haben. Das ist also so ein bisschen Steillagen-Fetisch.
Das ist schon mehr als ein Fetisch. Das ist eine tiefe Überzeugung. Weißt du, wenn du in der Champagner dich umschaust und dann feststellst, dass in Menus Roger ja, die besten Weinberge sind oder in Burgund, wenn du mal durch den Manoir kletterst oder durch die. Nee, klettern tut man da nicht. Da geht man hangig.
Ich würde auch gerade sagen, also oder, Burgund ist jetzt nicht so steil.
Ja, aber es ist schon hängig. Aber du siehst immer, wenn du dir die Lagen anschaust, dass die Filetstücke mittendrin dort meistens die besten Bedingungen, die beste Kombination ist von Terroir, also von Wasserschluss der Reben, gleichzeitig aber auch sehr karge Böden sind, dann siehst du, dass das schon sehr, sehr entscheidend ist. Also gerade in Burgund ist ja die Frage, ob der Weinberg 10 Meter weiter oben ist oder weiter unten, kriegsentscheidend, ob das Village ist oder Grand Cru. Und mich hatte da Jacques Ladier von Le Jadot vor vielen Jahren sehr beeindruckt, dass er mir im Weinberg klar gemacht hat, dass es Romans, c'est le Roche-Mer, c'est le Roche-Mer, die Rebe muss den Boden schließen. Das heißt, die Rebe muss den Urboden berühren. Erst dann kann sie die Weine so transportieren, wie es sein sollte. Und das ist etwas, was auch die Grundlage eigentlich von, wie ich finde, von einem Thomas Haag, von einem Rainer Löwenstein, von Nick Weiss, von allen engagierten Winzern in meiner Region ist, aber auch in Deutschland insgesamt. Also wenn euch die wirklich aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, die wirklich tollen Winzer anschaut, dann treibt ihr nicht an, schnell reich zu werden oder Langeweile zu verschieben, sondern die sind ja angetrieben von der Idee, etwas zu gestalten. Und Stahllagenweinbau ist dann eine ganz andere Kragenweite, als mit einem Traktor durch die Gegend zu fahren. Also bei uns ist 100% Handlese. Bei uns im Herbst dieses Jahr 150 Mitarbeiter. Weißt du, was es heißt? Essen und Eiscreme für 150
Leute also sorgen. Aber wie ist es dann, wenn man jetzt Rheinhessen, abgesehen vom Roten Hang, hernimmt?
Das sind alles liebe Freunde und Kollegen. Nein, ich habe großen Respekt vor Rheinhessen. Also wenn ich sehe, was die Kellers gemacht haben und was Herr Philipp erreicht und was viele andere. Und Dreisigacker macht einen geilen Job. Also wir haben halt Terroir, wir haben halt Böden und die haben halt Flächen.
Also wärst du dafür, dass man auf Flaschen auch noch ein Steillagen-Etikett draufschreibt, sozusagen?
Wir fangen jetzt auch mit dem Wein an, bei dem jetzt das Terroir nicht im Mittelpunkt steht, aber ich will halt, was mir wichtig ist, wofür wir arbeiten, ist, ich war jetzt gerade bei Jörg Müller am Wochenende auf Sylt. Wir hatten eine Veranstaltung mit Gündi auch und Nick Weiss.
Shout out to Big Ben.
Und genau, bei Big Ben wollen wir ein bisschen was trinken. Und wenn ich sehe, wie Big Ben von Jörg Müller, der echt ein toller Typ ist, wie der halt die teuersten Weine dieser Welt anbietet und dann die kosten halt ein Vermögen und unsere Weine sind dann eben irgendwie unter ferner Liefen und das nervt. Wenn ich habe das leider nicht dabei. Ich habe aus Berlin sehr viele Dokumente von vor 100 Jahren und ich zeige, dass hier ein paar Straßen weiter, hier in Berlin, mittendrin, eben im Kaiserkeller Berlin, gerade in der Richtung sind es 3 Kilometer oder in der Richtung ist Adlon. Oder wir fallen jetzt bestimmt 7 oder 8 Händler hier ein, direkt in der Steinwurfentfernung mitten in Kreuzberg, im wunderschönen Hotel Urania, direkt in der Nähe. Dort lag mal vor 100 Jahren oder bis 1930, 40 lag halt ein Chabot Blanc bei 3, 4, 5 Reichsmark und eine Flasche von Volksen bei 15 oder 20. Und es geht gar nicht darum, dass es die Weine teuer sind. Es geht darum, dass die Kollegen einfach Respekt entgegengebracht bekommen für die Leistung, die sie erbringen. Und vor 100 Jahren waren wir die Orientierung. Ich meine, in Kalifornien hieß Johannesburg oder Riesling oder Mosel oder, also wir reden nicht von Riesling. Da wurden Chardonnays und Chenin Blancs in der neuen Welt mit unseren Namen benannt, weil wir das Original waren. Und auf eine Flasche Weißwein aus Burgund kamen 5 bis 10 Flaschen aus Deutschland, die Hälfte von der Mosel.
Ja, aber heutzutage ist es ja aber gegenteilig, dass gerade an der Mosel der Durchschnittspreis pro Liter, glaube ich, der niedrigste in Deutschland ist.
Das ist leider so. Das
und generell aber, der deutsche Wein einer der niedrigstpreisigen in Europa ist. Jetzt frage ich mich, was tut man? Also, was tut man dagegen, außer dass man so wie du das hinausposaunt und versucht, super Wein zu machen? Aber da muss es irgendwie politische Ziele geben.
Man nimmt das Glas riecht am Wein und probiert, was drin ist.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, letztlich, ja, aber natürlich können wir mit den Jauchs und den, und ich habe jetzt eine Veranstaltung mit Johann Lafer, mit vielen Gästen und der Deutschen Staatsphilharmonie jetzt im Juli. Wir haben die schönsten Events und wir haben eine tolle Tour. Wir haben alles, mit dem man die Leute natürlich auch locken kann und so ein Zuckerle hinhalten kann. Das, was natürlich auch die Kollegen in der neuen Welt machen, was sie sehr erfolgreich in Napa gemacht haben, was sie sehr, sehr erfolgreich auch in Spanien gemacht haben oder auch in Österreich, die Kollegen, schau dich an, was sie erreicht haben. Fantastisch, genial. Da waren wir Deutschen leider zu schwach drin und das hängt auch sehr stark an unserer Mentalität. In Deutschland ist ja dieses Schlechtmachen. Denkt an das Fußballinterview vor wenigen Tagen, der Kollege, der jetzt gerade in Madrid gewonnen hat. Ja. Der hat zu Recht gesagt, sag mal, reicht's jetzt? Ich habe gerade die Champions League gewonnen und ihr meckert.
Ja, ja. Ich habe direkt gemerkt, merkst du an den Fragen, dass du das Deutscher bist.
Ich habe da keinen Bock drauf. Ich möchte einfach, wir sind stolz darauf, was wir leisten und wir haben super Mitarbeiter, die jetzt einfach das Recht haben, dass sie dafür die Anerkennung erfahren. Ich habe jetzt gerade eben mit meinem Mitarbeiter Tim gesprochen, der ist jetzt gerade in diesem Augenblick am Arbeiten. Die sind mit Drohnen am Arbeiten im Seitenteil, in super steilen Lagen. Und das ist großartig, was da passiert. Und
wie arbeitet man da mit Drohnen?
Das ist geil. Du hast halt ein riesen Ding auf dem Anhänger drauf. Das ist 3 Meter das Durchmesser. Und das wird dann entweder mit EMs, also mit kleinen Partikeln, mit Mikroorganismen gefüllt oder eben auch mit Schwefel. Heute spritzen wir mit Schwefel. Und damit fliegst du, wir schaffen momentan in 2 Stunden einen ganzen Hektar.
Mit der Drohne, die dann spritzt über die...
Klar, das ist super ökologisch, super freundlich, krass. CO2-freundlich, das ist mit Strom wird's bedient und das ist eben sehr, sehr, sehr effizient und das hilft uns natürlich auch, die Herausforderung des Stahllagenweinbaus in den Griff zu bekommen, weil 100 Hektar Stahl, oh, sorry, 85 Hektar, sorry, 85 Hektar Stahllagen sind natürlich schon Bord. Und das ist einfach ein riesiger Aufwand. Da, ihr müsst euch vorstellen, in jedem Tag zwischen Februar und November, Dezember haben wir halt, zwischen Februar und Dezember haben wir halt zwischen 50 und 150 Männer und Frauen in Weinbergen. Och. Und das kostet richtig Asche.
Und habt ihr dann, also da stelle ich mir das wie dann so ein richtiges Camp, die wohnen ja dann noch.
Ich habe gerade 2 Häuser gekauft, also das heißt besser gesagt die Volksbank Trier hat sie gekauft. Also ich hab's die Unterschrift geleistet, aber das Geld kommt dabei. Ich habe eine sehr, sehr gönnerhafte Bank, die hilft mir und das funktioniert sehr gut.
Also da werden die auch untergebracht?
Ja klar, die Ansprüche sind heute andere. Also noch vor 20 Jahren haben die teilweise gecampt bei uns oder sie haben oder haben wir denen 4,50 Euro bezahlt die Stunde. Die Zeiten sind lange vorbei. Also meine Top-Leute haben jetzt schon Mindestlohn seit einiger Zeit. Die sind meine Top-Leute sind hochqualifizierte Arbeitskräfte. Das sind festangestellt natürlich. Die führenden 15 Mitarbeiter sind alle festangestellt und das sind Profis. Und die verdienen sehr, sehr gut und die kommen auch mit entsprechenden Forderungen an. Und jetzt haben wir gerade eine Köchin eingestellt und die Ärzte kriegen ihre Firmenwagen und sie haben natürlich 1 Bettzimmer oder 2 Bettzimmer. Richtig tolle Wohnungen, die ersten bekommen richtig schöne Wohnungen. Also das muss ich alles bereitstellen, weil der Wettbewerb um Köpfe ist da. Wir brauchen in meiner Firma die besten Mitarbeiter. Ich glaube, dass die Grundlage von einem erfolgreichen Weingut ist immer die Kombination von besten Weinbergen und bestem Team. Das ist das, was, wie bei euch, ist auch nichts anderes.
Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf die Preise und auf den Durchschnittspreis. Gibt es da irgendwie einen Zusammenschluss von diversen Weingütern, die dann sagen, hey Freunde, wir müssen da irgendwie alle gemeinsam an einem Strang ziehen? Oder ist das dann
eine Preisgewerkschaft? Ja, es geht ja, du kannst ja nicht von der Produzentenseite aus die Preise diktieren, das ist ja Blödsinn. In der Champagne wird das tatsächlich gemacht. Also in der Champagne hat man tatsächlich Mindestpreise, die man subtil vermittelt. Und die man dann auch im Komitee interprofessionell entsprechend abstimmt zwischen den Genossenschaften, den Kellereien und den Vermarktern.
Genau.
Das funktioniert sehr erfolgreich. Wir Deutschen sind ein sehr demokratisches Land und hier wäre das A illegal und B ist es natürlich auch, entspricht es nicht unserer Kultur. Und was wir erreichen müssen, da sind wir auf einem guten Weg, ist, dass die Nachfrage entsprechend da ist, dass die Menschen sich für die Weine begeistern. Schaut euch mal den Markus-Monitor an. Als ich Markus kennengelernt hatte vor 30 Jahren, da war der niemand. Da war der Sohn der eigentlich gescheitert war und der hat sich durchgekämpft. Und heute ist Markus der Superstar in meiner Branche, einer der international gefeierten Winzer. Und der hat sich einfach hart erarbeitet. Der hat nie über Preise gesprochen. Der verlangt jetzt für den Dr. Berg 1200 Euro. Und die kriegt er auch.
Listenpreis?
Ja, klar, Versteigerungspreis. Listenpreis.
Ach so,
aber das ist schon genial, was er erreicht hat. So, jetzt, Leute, ich bin nicht zum Quatschen gekommen, sondern wollen wir was trinken.
Der wirklich schrecklich.
What have we in the glass?
Wir haben mal, ich glaube zu wissen, dass ihr auf Cabis steht und auf dem Mosel. Ja. Ich hatte kürzlich mal mir den Podcast mit Philipp Wittmann angehört und dabei erfahren, dass ihr eher auf fruchtige Moselwanne steht. Und da dachte ich mir, ich muss euch mal mitbringen, was überhaupt nicht eurem Profil entspricht. Und hier ist meine Burgunder-Cuvée aus dem Jahre 14, mein richtiges Scheißjahr. Also kalt, regnerisch, also gruselig geht's kaum. Also 14 ist wirklich ein Horrorjahr. Und da hat es bei uns wirklich Also weil ich fast nur geregnet habe, es war fürchterlich kalt und gruselig. Und wir haben einen Burgunder im kleinen Haus ausgebaut und ich hoffe, er schmeckt euch.
Hoffe ich, richtig gut.
Und ich würde mich freuen, wenn ihr den so in einer Woche nochmal aus dem Kühlschrank rausfischt und dann nochmal probiert. Weil sowas muss eigentlich dekadiert werden.
Das wird schwierig,
aber das überlebt. Kann man das vorstellen.
Aber was hast du gerade gesagt, im kleinen Haus
ausgebaut? Im kleinen Haus war es in Brick.
Ah, ich dachte schon, im kleinen Haus ausgebaut. Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich find's schon.
Ich find's auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also, Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Aber so viel Burgunder machst du eigentlich nicht, oder?
Nein, spielt schon eine wichtige Rolle bei uns. Wir haben inzwischen bestimmt 6-7 Hektar und wir
und das alles auf Schiefer?
Nicht ganz. Das Spannende an den Beinen hier ist schon, dass die Lage Wind hoch. Das ist eine Grand Cru-Lage, die war bereits vor 150 Jahren von preußischen Steuerschätzern als Grand Cru-Lage bewertet. Und der Weinberg liegt eben in Bavarn. Dort haben wir unsere Burgunder liegen. Das ist ein Weinberg, der eben auch Kalk- und Kieselsteine hat und Kalkanteile. Warum? Weil wir mit von Volxen an der äußersten Grenze, westlichen Grenze, sondern an der östlichsten Grenze des Rheinischen Schiefergebirges liegen. Und im Westen liegt dann halt drüben eben, da liegt dann die Obermosel und dann kommt dann auch schon relativ bald die Champagne und Burgund. Und bei uns beginnt quasi ein paar Kilometer weiter das Pariser Becken, geologisch gesehen, als geologische Zone. Und wir haben in Wabern den sogenannten Wabener Bruch, das ist auch interessant. Und das ist eines der Täler, in denen wir in den ersten Jahren, in denen ich mich sehr stark dann verbreitet habe, dass ich viel Land gekauft habe, von 140 Eigentümern in meinen etwa 17 Hektar. Und davon sind 4 Hektar, ja, gute 4 Hektar sind davon mit Burgundersorten gepflanzt. Früher hat man Burgunder gepflanzt, weil er eher moderat in der Säure ist. Und heute pflanzen wir ihn, weil wir natürlich auch feststellen, dass die Kunden neben Riesling auch noch ein paar andere hochwertige Weine genießen wollen. Und die Idee dahinter ist eben einen leichten Wein, weil Chardonnay und Weißburgunder bringen natürlich in der Pfalz, in Rheinhessen, tolle Weine. Aber die sind natürlich in der Regel auch bei 13, 14 Alkohol. Und oder gerade aus Südtirol. Ich hatte gestern Abend einen Talaner im Glas, eine Cuvée aus Weißburgunder, ein Sauvignon Blanc mit 14,5. Und der gefühlt war er bei 15. Der Wein war gut, aber der war natürlich sehr, sehr, sehr üppig. Und Leichtigkeit und Bekömmlichkeit sind für mich Kernkompetenzen für die Saar. Vinikalität, Trinkigkeit, Trinkfreude, das ist extrem wichtig, weil das ist heute, was gefragt wird, gerade in den Märkten. Wir haben zwischen 30 Exportmärkte und wir sind, ich glaube, gerade heute ging einiges raus nach Ungarn, heute ging einiges nach Österreich, dann ging noch was nach den USA. Und in diesen Märkten sind wir eben ausschließlich in der Gastronomie vertreten. Und die Gastronomen draußen, also vor allem die Kunden in den Ballungsräumen dieser Welt, in den Metropolen, achten heute viel, viel mehr auf den Alkohol wie noch vor ein paar Jahren. Und das ist gerade in der Gastronomie ein Riesenthema. Trinkigkeit, Klarheit, Präzision und Bekömmlichkeit. Ja. Das heißt Leichtigkeit.
Und somit ist ja das Gebiet auch eins der großen Gewinner des Climate Warming.
Genau, also, wir haben uns heute Morgen darüber unterhalten. Das ist schon schön, das macht Spaß. Das heißt, als ich angefangen habe, es gibt einen alten Spruch, der lautet, Nick Weiss hat einen ganz tollen Vater gehabt, starb letztes Jahr. Und ich kaufte das Weingut am 27. Dezember 1999 und dann rief mich der Hermann Weiss an, toller Typ, ein richtig, richtiger Macher, toller Kerl. Und sagte Hermann Weiss, sagte, Herr Nevo, schon Ihnen mal etwas zu sagen. Also ich muss Ihnen etwas sagen, bevor Sie jetzt Hochmut bekommen, bevor Ihr Hochmut kriegt, also der hat sehr klaren Text mit mir gesprochen, eine alte Weisheit besagt, wenn ein Mensch Schuld und Sünde auf sich geladen hat, dann sollte er in der Hölle schmoren und dann schenke man ihm ein Weingut in der Saar und wird langsam, aber sicher qualvoll zugrunde gehen. Das war jetzt nicht gerade nett, weil ich hatte von nichts eine Ahnung, hat gerade was gekauft, wofür dann das Geld fehlte. Da musste dann die Oma einspringen, um überhaupt die Rechnung zu bezahlen. Und ich war natürlich ganz schön blauäugig am Anfang. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die lange Zeit die Winzer eben auch gequält hat. Die Saar war zu kalt, sie war zu kühl. Und viele, viele Weingüter sind gescheitert, sehr berühmte Weingüter sind gescheitert. Egan Müller ist eigentlich der Einzige, der diese Krise überstanden hat. Also die allermeisten renommierten Weingüter in der Saar sind zwischen 1895 und 1900 und ja eigentlich bis letztlich Reverchon dann eben verkauft worden, dann mehrmals verkauft worden, von Volks und mehrmals verkauft worden, mehrmals pleite gegangen. Und es war halt lange Zeit zu kalt und die Trauben waren nicht reif, relativ einfach.
Aber ist die Ruwer da im Osten so viel wärmer?
Ja, die Ruwer ist geil. Die Ruwer ist schon toll, die Ruwer ist eh nicht kühl. Die Ruwer hat einen anderen Charakter. Die Ruwer hat eine andere Mineralität. Die ist ein bisschen noch die ist von der Salzigkeit her noch ein bisschen krasser. Ich glaube, dass wir in der Saar, dass die Weine in der Saar ein bisschen leckerer sein können. Die sind halt, die Ruwer hat schon sehr markante Weine. Und, aber die Ruwer macht unglaublich langlebige Weine. Ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen 1983er Riesling Trocken Maxim Grünhäuser. Also Gutswein. Basiswein, der damals gekostet 6 Mark die Flasche. Der war aber grandios.
Bombastisch.
Auch
alte Kartäuser.
Also geil. Nee, auch alte Kartäuser. Dann hatte ich Bruders Kartäuser, Bruderberg Kartäuserhof. Also es war ja früher mal in drei Lagen. 1934 jetzt gerade im Glas. Vor einem halben Jahr, der war auch grandios. Ah. Die waren halt ewig. Ist toll. Also diese Salzigkeit, diese Strukturen in den Weinen, die gibt denen eine, und die niedrigen pH-Werte, die geben denen eine unglaubliche Haltbarkeit. Das ist auch bei uns so.
Hast du, als du auf den Markt gekommen bist mit deinen ersten Jahrgängen, so ein bisschen das Gefühl gehabt, du musst ein bisschen pleasen?
Was ist pleasen?
Pleasen heißt ein bisschen gefälliger sein als Weine, die sonst von dort kommen, weil ich verfolge das schon lange und ich war da noch
in Wien.
Nein, nicht Kritik. Aber
also der ist ein Österreicher, der eine Menge Ahnung hat, der schon viel gute Sachen
erfährt und der trinkt einen deutschen Riesling. Und auf einmal gab es so, bei den ganzen Verkostungen kam dann so, was der als Österreicher an Deutschen trinken, das ist immer ein bisschen
schwierig.
Ja, genau. Und dann plötzlich kam von Volksheim um die Ecke und jeder hat so Hände hoch und richtig geil und alle waren so super. Und verglichen aber eben zu so traditionellen von mir aus Ruwer-Weingütern oder so, war es immer ein bisschen so ein Ticken molliger.
Und ich weiß schon, was die... Es war richtig schlotzig. Also wenn ich ehrlich sein darf, ich war natürlich... Das war
super sexy.
Ich war immer, solange ich denken kann, ich bin nicht gerne in der zweiten Reihe. Also ich bin gerne in der Wohnung, gerne oben und ich bin beim Fahrradfahren, beim Rennrad gerne vorne. Ich hasse es, hinten zu sein. Ich bin so wahrscheinlich erzogen. Und wenn ich Gläser putze, bin ich der Schnellste. Keine Ahnung, ich bin gerne. Ich habe das in mir drin und wahrscheinlich krepiere ich immer daran. Beim Wein war es eben so, dass ich wollte von vornherein sofort starten. Die Idee war damals, einen Wein zu erzeugen, der nicht ganz trocken ist, der im dezent feinherben Bereich ist, der ultra konzentriert ist. Wir haben damals Erträge gehabt unter einer Handvoll Trauben pro Rebstock. Also wir wollten die konzentriertesten, dichtesten Weine erzeugen, die jemals gemacht worden sind. Die Weine haben sich auch toll entwickelt. Da sind einige spannende Sachen entstanden. Ich kriege fast alle paar Tage auf WhatsApp, schicken mir Leute Bilder, die dann die Weine aus 2002, 2003, 2004. So bis etwa 2006 war das letzte Jahr, in dem wir so gearbeitet haben. Ab 2007, 2008 haben wir den Stil gewandelt. Wir haben die Erträge etwas angepasst, also etwas höher. Mit höher meine ich so eher 30, 40, also mal eine Flasche pro Rebstock, vorher war es nur eine halbe Flasche. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch die Weine relativer ausgebaut. Und das hat den Weinen, wie ich finde, gut getan. Und das war auch mit Sicherheit eine sehr kluge Entwicklung. Ich glaube aber, dass ich diesen Erfolg am Anfang nicht gehabt hätte, wenn wir Weine gemacht hätten wie heute. Also heute erzeugen wir einen Teil unserer Weine, selbst dieser 14er hier im Glas, der braucht ja nochmal 10 Jahre. Also ein Teil unserer Weine heute braucht eigentlich Stunden im Glas, was braucht, aber es tut ihm gut. Und die allerbesten Weine sind Schwarzwaldberger Pagenstab oder die großen Gewächse habe ich extra nicht mitgebracht, weil die brauchen teilweise 10 Jahre. Also jetzt würde ich gerne 12er trinken. Ich war gestern in meinem Lager, ich habe darüber nachgedacht, bringe ich einen 12er mit, dann habe ich, nee.
Bei dem zweitklassigen Podcast brauchst du keine großen Gewächse.
Wenn du Ortswein mit das reicht, dann kapieren sie, was wir wollen. Nee, du hast natürlich völlig recht und das hat damals auch sehr stark polarisiert. Und wenn ich dir was ehrlich sagen darf, ich glaube, so ein scharfes Profil hilft natürlich auch einem Weingut. Und wenn die Leute drüber sprechen und auch kontrovers drüber sprechen. Immer nur everybody's darling und immer nett zu sein, ist auch, ich meine, schaut euch an. Es gibt auch Typen, die finden das jetzt nicht so witzig. Und eine Bildkappe ist jetzt auch nicht gerade 1A. Aber es ist cool. Und es gibt euch ein Profil. Und ich glaube, ein Profil ist gerade, wenn man sehr erfolgreich sein möchte in seinem Bereich, wenn man Spaß dran haben möchte, ist es extrem wichtig, dass man seinem eigenen inneren Antrieb folgt. Und inzwischen bin ich ein paar Jährchen älter als ihr. Und das habe ich hundertprozentig, das ist mein Ding. Ich bin nicht so bunt, ich bin nicht witzig, ich bin nicht lustig, ich habe auch nicht den Humor und ich habe auch keine komischen Jacken an.
Ja, nicht tief.
Und den Irokesenschnitt habe ich auch schon lange nicht mehr. Also ich bin, Salz habe ich halt hinter mir und Joints brauche ich auch nicht mehr in Mengen wie früher. Aber ich bin eher konservativ. Aber ich glaube heute, dass man Weine erzeugen, das ist ja ein Top-Weingut, sollte man erzeugen, die sich über Jahrzehnte entwickeln. Und das ist heute, und deswegen hat sich auch dieser Stil weiterentwickelt, auch durch die Erfahrung des Probierens. Ich habe sehr viel probiert von meinen Kollegen. Und ich glaube, dass insgesamt in Deutschland sich in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel getan hat. Und ich glaube einfach, dass die ureigenste Stärke der Saar ist Trinkfreude, Leichtigkeit, Aromatik, Mineralität und Schlankheit. Lass uns mal ein Riesling probieren, dann kannst du das nachvollziehen, was ich vielleicht...
War das auch so ein bisschen eine Kellermeistergeschichte? Weil ich glaube, angefangen war der Gerner Kollmann.
Der Kollmann, der Gerner war natürlich jemand, den ich auch noch schätze, der hat ein tolles Weingut in der Mosel führt, der wirklich tolle Sachen macht. Also er auch sehr reflektiert ist, ein kluger Mensch. Und der Gernot hat natürlich auch am Anfang den Weinstil mitgeprägt. Und dann später, so ab 2000, dann kam der Dominik Völk ab 2004. Und so ab 2007, 2008 haben wir den Stil gemeinsam angepasst. Und da bin ich auch dem Dominik durchaus dankbar, dass er diesen Weg mitgegangen ist. Und dass wir das eben nach und nach eben in Richtung Trinkfreude, Schlankheit, Mineralität, auch trocken noch inzwischen. Also umso älter ich werde, umso trockener werden die Weine. Wein muss nicht immer Speck haben, um Freude zu bereiten. Wein darf sich auch im Glas entwickeln. Und das hat sich mit Sicherheit, ich glaube, das gilt auch für jeden meiner Kollegen, dass er über die Jahre, Jahrzehnte hinweg auch eine entsprechende Entwicklung mitmacht. Und auch, das fällt natürlich auch, ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Ich bin nur als Greenhorn und Seiteneinsteiger, bei dem im Dorf 9 von 10 sagen, jetzt noch so ein Depp und noch so ein Spinner, der hier das Erbe seiner Vorfahren verballert und scheitern wird.
Bei dir wahrscheinlich extrem viel Neid dabei, oder?
Nö, Neid weiß ich nicht. Eher Irritation Neid weiß ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht behaupten, dass bei mir Neid bis heute ein Thema ist. Ich arbeite 7 Tage die Woche. Und wenn ich halt bei jedem am Dorf an und sag Mojen sag ich in Luxemburg, sag ich und wie aset. Und das ist okay. Ich trinke in der Kneipe auch mal ein Bier mit den Leuten, das ist wichtig. Und wenn du glaubst, dass du was Besseres bist oder einfach dich dämlich verhältst, dann scheiterst du bei den Leuten bei uns im Dorf sofort. Zu Recht. Und ich glaube, dass man letztlich, wenn du den Leuten was vorlebst und wenn du mit Fleiß denen was zeigst, was machbar ist und dann das Dummgeschwätz auch nicht weiterträgst. Ich glaube, Neid entsteht auch dadurch, dass man ihn kultiviert. Und es ist immer gut, wenn man auch, natürlich gibt es schon eine eigene Mentalität hier und da, aber wenn man die mit Herzlichkeit und Freundlichkeit killt, dann gewinnst du. Und das ist schöner, es macht Spaß.
Das Dorf ist schon immer relativ gnadenlos, wenn man sich da nicht.
Aber wenn der Markus was gegeben hat, aufs Geschwätz und darauf, also was in den letzten 20 Jahren dummes Zeug über den Markus Monitor erzählt worden ist, wer alles investiert hat und von wem er abhängig ist. Und der Junge hat es allen gezeigt. Der macht es richtig geil. Richtig gut. Und deswegen, man darf auch, wenn man selber betroffen ist, das gar nicht so ernst nehmen. Also, ich werde oft so angesprochen auf irgendwelche Sachen. Und dann sage ich einfach links rein ins Ohr, rechts raus und zieh mal durch. Weil wir haben echt so viel Arbeit, wir können uns mit diesem Zeug nicht beschäftigen. Lass uns über Wein sprechen.
Ja, lass uns über das Gebiet sprechen.
Über das Gebiet?
Voll super, ja. Du bist ja, also ich kenne ja keinen, der so über ein Gebiet predigt.
Ist das geil?
Wie du über die Saar oder über die Mosel, vielleicht ich über den Eisenberg manchmal. Aber ist es für dich tatsächlich das beste Weinbaugebiet der Welt?
Es gibt nicht das beste Weinbaugebiet der Welt. Das ist eine tolle Branche, in der es unglaublich viele spannende Akteure gibt. Das habt ihr jetzt selber hier erlebt.
Das ist also diplomatisch jetzt.
Nein, gar nicht. Das mache ich völlig ernst. Also ich bin dieses Jahr im Winter für ein paar Tage in Südafrika. Da freue ich mich schon drauf. Und nächsten Frühjahr wollte ich mal für ein paar Tage in Australien, Neuseeland, zu Kollegen, die ich lange nicht mehr besucht habe. Es gibt in jeder Region dieser Welt sehr engagierte und fleißige Winzer, die einfach eine Idee von ihrem Tun haben. Und das ist letztlich das Entscheidende, ist, dass du eine neudeutsche Vision, aber ich nenne es eher mal so, eine Idee zu haben, wie du dein Leben gestalten möchtest und was für eine Art von Wein du erzeugen möchtest. Und nein, würde ich nicht sagen. Mein Antrieb war natürlich immer ein Blick in die Geschichte, dass ich den Leuten erklären kann, dass das vor 100 Jahren diese Weine Weltklasse waren. Wir waren Weltklasse. In meinem Dorf wächst bis heute der teuerste Wein. Wenn ihr im Harris in London jetzt aktuell ein Riesling kaufen wollt von der Saar, dann müsst ihr leider 23.000 Pfund ausgeben, weil das ist der Preis von Egon Müllers TBA. Und da bin ich stolz drauf, dass mein Nachbar und Kollege im Dorf den höchsten Preis weltweit für Jungwein erzielt. Das kann jetzt auch nur ein Kollege von sich sagen und das bin ich und noch ein paar andere und noch der aus dem Dorf, aber das war's. Und
krass, 23.000 Pfund.
Das ist Weltrekord. Das ist der teuerste Weißwein wahrscheinlich der teuerste Jungwein auf dieser Welt. Das ist teurer als Romani County La Romanée. Also teurer ist das teuerste vom teuersten Weingut in Burgund. Und das krass. Ist einfach, das ist krass, das ist toll. Und in Frankreich würde man dem, da würden wahrscheinlich die Düsenjets jedes Jahr am Nationalfeiertag die Trikolore in den Himmel blasen und roten Teppich auslegen und man würde dann einen Platz und eine Brücke nach ihm benennen. Und in Deutschland, ah ja, der Herr Müller. Ja, ja. Und das ist ein bisschen schade. Ich glaube, dass wir Deutschen, wir haben tolle Typen in der Branche und ich finde, dass die Nachbarn und die Kollegen auch stolz darauf sein dürfen. Ich bin dankbar, dass ich so einen berühmten Winzer in meinem Dorf habe. Und diese Weine vor 100 Jahren hatte eben auch von Volksen in Königsberg, in Moskau, in St. Petersburg. Gut, das ist gerade schlechte Adressen, aber dann eben in New York oder in London. Es gab keinen italienischen Premium, es gab keinen Olenaia, Sassicaia, Tiganello. Es gab es alles nicht. Als jetzt in den 1970er Jahren stand, es gab in ganz Bulgari gab es keine einzige Rebsorte. Es war alles nur Kartoffeln. Also große Teile Italiens waren berühmt für ihre Kartoffeln. Die Kartoffeln bei Bulgari sind sehr berühmt. Keiner sprach von 1970 von Wein. Gab es überhaupt nicht. Und die ältesten Weingüter dort sind jetzt gerade mal 50 Jahre oder 40 Jahre alt. Und meine ältesten Reben sind gepflanzt 1883 oder noch älter. Und wir können belegen, dass unsere Weine bereits um 1900 Vorbilder für die Welt waren. Und wenn ich mal irgendwann ins Gras beiße, was hoffentlich nicht so schnell der Fall ist, dann möchte ich zumindest, dass diese Region wieder als eine Religion, darum geht es eigentlich im Kern, als eine relevante Region wahrgenommen wird. Dass jemand, der aus Kalifornien hier hinfliegt und sich in Europa Weinbauregionen anschaut, vielleicht ein Kollege aus Napa oder aus dem Dry Creek Valley, aus dem Russian River, dass der dann sagt, ey, ja klar, Burgundy, Bordeaux, Champagne und Mosel. Und dann vielleicht noch ein bisschen Nah ist auch ganz spannend und Rhine, ja, ist auch spannend, aber die Mosel. Ich muss zu Ernie, ich muss zu Marcus, ich muss zu Nick Weiss und dann eben, der sagt dann nicht wie wir jeweils Kollegen sagen, ich muss mal in meinem Leben in Bonn-Mar gestanden haben oder bei Romani Conti einen Stein geklaut haben, sondern ich muss auch mal im Pittsburgh Goldtröpfchen und am Schaßeberg gestanden haben. Und das Schöne ist jetzt nach 22 Jahren meiner Arbeit, ich habe immer mehr Freaks bei mir, fast jeden Tag, Sommeliers, die irgendwo aus der Welt kommen und die mit mir unbedingt in den Weinberg wollen und die sich dann wie Gold diese Steine in dann einpacken und dann sagen, hey, das ist Schaßeberg, wow, geil. Weil ich nehme nicht so viel mit, wir haben nicht so viel davon. Und das ist toll. Und das ist einfach, wir sind in einer ganz, ganz tollen Zeit, in der eben auch einen Bewusstseinswandel stattfindet, dass eben die Kollegen wieder wahrgenommen werden, dass diese Weine den Respekt entgegengebracht bekommen, dass jetzt in diesem Augenblick irgendwo in Burgund, in der Champagne, eben Kollegen eine Flasche aufmachen. Ich werde nie vergessen, wie ich bei Comte Boggy im Keller war und zwischen zwei Barriques stand der Flasche Altenberg von Volksen. Das war vielleicht einer der größten Momente meines Lebens. Das ist schon jetzt 10 Jahre her. Und da hat ein Burgunder Winzer mit Weltruf hat halt irgendwo, warum auch immer, eine Flasche von Volksen gefunden. Und die fand er so geil, dass er sie hier unten hat stehen lassen. Voll nice. Und das finde ich einfach toll. Oder was habe ich letztens erlebt? Oder wenn in Lech im Arlberg aus dem Fuchs, das ist eine super Weinbar da oben, kam mir auf einmal der Sohn von Dujac entgegen und der hatte eine Magnum Schwarzer P im Glas in der Hand. Die war leer. Die fand einfach geil. Der hat eine leere Flasche mitgenommen. So, das finde ich toll. So wie wir leere Flaschen von Dujac eben auch in unseren Vitrinen halten und ehren. Und es geht letztlich um Respekt. Und ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Das ist eine jahrtausende alte Kulturlandschaft, die von Römern entwickelt worden ist, in der die Leute seit Jahrhunderten ihr Blut und ihren Schweiß gelassen haben. Und das ist ein unglaublicher Aufwand, der dahinter steht. In solchen Weinbergen wie Altenberg, Gottesfuß, Fohls oder beim Mittelmoos oder beim Rainer Löwenstein. Das ist eine kulturelle Leistung, solche Weinberge zu bewirtschaften. Und ich finde es großartig. Und ich bin immer wieder, wenn ich da unten die Weinberge an der Terrasse muss sehe, dann bin ich sprachlos. Auch in der Wachau übrigens ist auch nicht schlecht.
Ja. Man sieht, die Leidenschaft ist da bei dir, ne?
Ich habe Fragen.
Ja, Fragen.
Ist das Holz auf der Flasche?
Ja, klar, das ist Holz.
Also real?
Ist ja, das ist Holz. Das ist ein Holzfurnier.
Wir reden über das Etikett auf der Flasche für euch da draußen.
Ja, wir reden über den Wein, kein Wein den Faschisten. Das ist ein Projekt zusammen mit dem FC St. Pauli Museum. Das ist ein tolles Projekt. FC St. Pauli betreibt ein Museum und einen Verein. Im Verein, der sich um die Förderung von jungen Leuten kümmert. In St. Pauli, es gibt ja immer wieder mal Phasen, in denen man gerne Straßen eben Steine schmeißt. Ist mir hier in Kreuzburg auch nicht weit entfernt. Wenn ich die Fassade
anschaue. Ein Lied von Singer.
Und ein paar Scheiben unten sind dann verdeppert.
Die haben sogar ein eigenes Dessert, das heißt drei Steine oder so.
Drei Steine. Ja, und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch im Fußball sehr starke Tendenzen Richtung rechts. Und ich finde einfach gerade in diesen Tagen mit dieser grauenhaften Krise in der Ukraine, der Menschen in diesem Augenblick für unsere Freiheit sterben, das ist unvorstellbar. Ich weiß nicht, ob es den Leuten da draußen bewusst ist, was da gerade passiert. Es sterben sterben jeden Tag zwischen 100 und 150 Ukrainer im Kampf und etwa, ich hab, mir hatte gestern der Brite gesagt, und etwa 500 bis 700 werden jeden Tag verletzt. Dem Gliedmaß abgetrennt, das sind Kinder, die werden bis jetzt in etwa, ich glaube 200 Kinder sind umgebracht worden. Also das ist alles sowas furchterregend. Und wir müssen einfach jeder faschistischen Tendenz muss man einfach Einhalt gebieten. Arschlöchern muss man sagen, dass sie Arschlöcher sind. Und man muss alles dagegen tun. Und das ist halt ein Projekt, mit dem wir versuchen, junge Leute im Fußball für Fußball zu begeistern. Und eben, oder für Tischtennis, was auch immer sie machen, Hauptsache sie schmeißen keine Steine und sie fangen nicht mit rechten Parolen an. Es geht sowohl gegen rechts wie auch gegen links, dass man einfach Demokratiebewusstsein
den entwickelt. Extremismus einfach.
Dass ich Fenster aufmachen kann und sagen darf, Olaf Scholz ist doof. Ganz laut. Mach das mal in Russland. Mach das mal in der Türkei. Erdogan ist doof, mal irgendwo in einer Hauptstädte. Da hast du 3 Minuten Zeit.
Bist schnell im Weinkeller eingesperrt.
Ja, bist du weg. Leider kein Weinkeller.
Nee, leider nicht. Wahrscheinlich trinken halt wenig 16-Jährige den Wein nicht.
Und im Glas habt ihr halt nicht nur einen Wein, mit dem wir 10.000 Euro gesammelt haben, die wir jetzt gerade dem F. St. Pauli Museum überreicht haben, sondern es ist eben auch ein Wein aus dem Jahre 15. Das ist ein Saarisling, der zeigen soll, wie sich so ein Wein entwickelt nach ein paar Jahren. Ich hoffe, er schmeckt euch.
Ich finde den nice,
ja. Ja, also es ist alles andere als ein alter Wein. Und ich wollte auch ein bisschen zeigen, wie denn vor 100 Jahren hier in Berlin getrunken wurde. Damals gab es keinen Wein unter 5, keinen Moselwein unter 5, 6, 7 Jahren. Die waren halt mindestens 6 Jahre alt.
Aber das ist immer, also Saarriesling bei dir ist schon immer so ein bisschen ein Benchmark für...
Das ist unsere Visitenkarte, genau. Wir wollen dem Kunden, dem vorurteilsbeladenen, also immer wenn jemand mit mir reinkommt, gestern eine Gruppe kam rein, eher dicken Jaguar, sie dicke Uhr und dicke Kette um den Hals und dann, ja, ich vertrage keinen Riesling. Ja, Riesling, haben Sie auch einen Burgunder? Sag ich, ja klar. Dann habe ich dir erstmal meinen Saris angeschenkt. Und dann sagt er, oh, der ist aber lecker. Sag ich, finde ich auch. Und was ist es? Riesling. Herzlich willkommen. Nein, bei Vorurteilen musst du überprüfen. Und viele denken ja, Riesling wäre sauer. Das ist jetzt bitte nicht sauer. Also das ist einfach, das soll Struktur haben, soll Tiefe haben, soll Konzentration haben. Und es soll eben auch Spaß machen im Einstiegsbereich. Wein muss jetzt nicht unbedingt teuer sein. Es muss eben Spaß machen.
Und was hat das? Ich dachte erst, es ist ein Fadenkreuz, aber ich glaube, es ist ein Wagenrad, ne?
Das ist die Windrose bei uns. Das ist
ein Kompass.
Ein Kompass, genau. Ja, mein Vater war einer der größten Kartensammler dieser Welt und ich bin halt Geograf und BWLer und der Kompass hat mich mein Leben lang begleitet, in vielfältiger Hinsicht. Also ich habe diesen Kompass, aus der jetzt heute auf dem Etikett drauf ist, den habe ich aus einem sogenannten Porzellan, also einer handgemalten Mittelmeerkarte entnommen und die 1:1 dann aufs Etikett gebracht. In einem langen Prozess, damals mit meinem Grafiker, einem Professor aus Trier, in einem sehr, sehr mühsamen Prozess. Ich glaube, wir haben ein halbes Jahr lang gebraucht, bis das Etikett soweit war.
Und, ah, ja, stimmt, hier sieht man das
auch. Und es geht darum, dass das Wein, Spitzenwein, also wenn du Exzellenzanspruch hast, dann geht es darum, dass du präziser arbeitest. Und also Exzellenz kommt für mich immer von Präzision, von Details. Und so ein Kompass hilft dir eben, dich zu orientieren. Er hilft dir gerade in dieser kühlen Region, müssen unsere Weine nach Süd-Südwest ausgerichtet sein. Wenn die nicht steil sind, können wir keine großen Weine machen. Keine Chance. Wenn sie nicht steil sind, haben sie kein gutes Terroir. Dann haben wir schweren Boden. Im schweren Boden, wo ein Flug kann gehen, kein Stock darf stehen. Ganz einfach. Und jetzt geht es nicht gegen Rheinhessen. Jetzt geht es bitte nur von der Mosel.
Wie schaut denn die Präzision kellertechnisch aus?
Präzision kommt von sehr sauberer Sortierarbeit. Das hat man eben im Weinberg schon mal sortiert und dass man dann das mit spät liest. Und dass man vollreife Trauben erntet und dann...
Was heißt denn spät an der Saat?
Spät heißt, dass wir
Anfang... Ihr habt ja längere Reifezeit.
Ja, wir fangen so Anfang Oktober an. Also die Hauptlese beginnt so in der zweiten Oktoberwoche. Und es geht dann auch schon im heißen Jahr auch weit in den November hinein. Also vor der dritten Novemberwoche sind wir nicht raus, wenn das Wetter mitspielt. Es hängt immer davon ab, wie warm der Sommer war und wie reif, wie hoch der Vorsprung ist. Also wir freuen uns jetzt gerade über die kalte Phase. Wir haben jetzt eine kühle Phase. Jetzt kommt am nächsten Tag der Regen. Jetzt gerade so im Juni ist das toll. Eine kalte, nasse Phase im Juni ist toll. Also wir wollen keine zu starke Entwicklung haben. Und Trockenheit ist für uns natürlich der limitierende Faktor. Und deswegen freuen wir uns über Wasser.
Hast du immer Botrytisdruck?
Ehrlich gesagt, wenn ich das anschaue bei Markus oder bei uns oder bei Nick oder bei den anderen Kollegen, dann ist das schon immer wenn du reife Trauben hast, hast du auch Botrytis drin. Und dann musst du schauen, dass du sortierst. Weil ich will ja keine Botrytis in den... Das ist auch der Unterschied zu früher. Früher haben wir halt die Botrytis-Trauben mitgenommen und dann waren die Weine, hatten Honignoten und die waren üppig. Und da war noch ein süßes Schwänzchen hinten drin.
Ganz geil eigentlich.
Kommt ja noch.
In einem trockenen Wein gehört kein Botrytis.
Ja, in einem trockenen Wein gehört kein... Ich kann es nicht so schön österreichisch sagen, aber in einem trockenen Wein gehört keine einzige Rosine. Das ist Quatsch. Weil du brauchst ja in dem Wein die Strahlkraft, die Klarheit und ich glaube, dass große Weine immer Spiegelbilder ihrer Böden sind und gleichzeitig perfekte Trauben. Und die Franzosen sagen so schön, le vin aime soleil, die Rebe liebt die Sonne, aber noch viel lieber, mais plus encore l'ombre de son maître, aber noch viel lieber den Schatten ihres Herrn. Das heißt, in Deutschland sagt man, Qualität kommt von Qual. Und das ist echt das anstrengend.
Klingt, das klingt im Französischen aber schön.
Klingt im Französischen irgendwie schöner. Das ist
was
richtig.
Klingt denn nicht schöner in Französisch?
Ja, das ist richtig. Die Franzosen haben es einfach drauf und auch die Italiener und wir Deutschen gehen da technisch dran.
Keine Umwege.
Und ich freue mich, wenn wir Deutschen da auch ein bisschen, wenn da mehr italienisches Blut und mehr Lebensfreude reinkommt. Ich sehe es ja an euch, wie ihr das macht. Das ist schon toll. Ich glaube, dass auch das Land sich gerade wandelt und dass wir diese Verbindung von preußischen Tugenden mit vielleicht italienischem Flair und französischer Kultur, das ist schon toll. Eine gute Mischung.
Und dieses Fun kommt ja, nehme ich an, aus Luxemburg.
Nein, das ist ein Flamme gewesen, ein flämischer Patriot, der sich Ende des 18. Jahrhunderts den österreichischen Truppen angeschlossen hat, um mit ihnen dann die Franzosen, so wie jetzt gerade jemand in der Ukraine mitkämpft, um die Russen rauszuhalten. So haben die damals versucht, die Franzosen rauszuhalten, haben die Schlacht verloren. Das war Brüssels Schlacht. Die Schlacht haben sie, es gab eine sehr berühmte Schlacht um Brüssel, die haben sie leider verloren. Und dann sind diese Truppen, das waren damals die Preußen, gemeinsam mit den Flamen. Und dann später auch den Briten, die haben sich halt dann, das waren die Alliierten, und die haben halt gegen die Franzosen gekämpft und wurden immer mehr zurückgedrängt. Und letztlich wurde dann der Trierer Raum auch angegriffen. Das heißt, der von Volksen war Flamme und ist dann mit diesen Truppen mit nach Luxemburg gespült worden. Ein paar Jahre später war er in Trier und hat sich dann freigekauft von den Truppen und hat dann sehr klug, er war sehr fleißig und hat dann sehr früh dann in Bauholz, also in Schreinereien, in Sägewerke und in Brauereien sein Geld gesteckt. Ah. Also wurde sehr schnell, hat er nichts gehabt und hat aus nichts heraus Vermögen aufgebaut. Und als älterer Herr hat er dann für seinen ältesten Sohn dann in 1843 das Weingut gekauft.
Ach, wow, okay.
Also das ist eine irre Geschichte eigentlich. Und das Witzige ist natürlich, dass bei dem eine Brauerei die Grundlage war.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Sägewerke und die Brauerei ist aber eine stabile Grundlage.
Ich bin sehr stolz, dass ich in meinem alten Probenraum, ein Jugendstilsaal, ein wunderschöner Raum, der ja von Volksen gebaut worden war, 1898, da stehen halt zwei Bierflaschen. Eine von meinem Urgroßvater und aus der Eifel und eine eben von Herrn von Volksen. Das war die von Volksen Bierbrauerei in Trier und das andere halt, das war die Siemannsche Brauerei in der Eifel.
Krass.
Und beide sind fast identisch. Das war halt eine andere Zeit.
Also jetzt ist 2015 ein Jahr, mit dem du mich eigentlich jagen kannst, weil mir ist das immer viel zu üppig und dick und ich trinke halt gern sehr schlank und es ist unglaublich schlank. Das ist super kräuterig, würzig, fein, saujung.
Dann freuen wir uns, dass wir an der Saar gekommen sind. Das habe ich mitgebracht. Es geht ja nicht darum, dass eine Botschaft drauf ist, die auch polarisiert. Mit Sicherheit, ich freue mich, wenn keiner den Faschisten hier und da den Opa etwas ärgert. Und ich habe auch einige Schnackenschläge einfangen müssen und ein paar, ich habe sogar Kunden verloren, einer aus Kaiserslautern, ein Professor hat mich sogar gesagt, er wird nie wieder in seinem Leben einen Tropfen von Volksen in den Mund nehmen. Aber es ist halt eine wichtige Aussage und es hilft mir auch zur Profilschärfung. Aber der Wein muss schmecken. Alte Regel lautet, jeder Wein in dem Weingut muss schmecken. Und du solltest das Weingut immer anhand seiner einfachsten Weine bewerten.
Das ist super. Mich hat ehrlich gesagt, ich war lang kein Fan. So, mir war es immer so ein bisschen zu üppig, genau. Und dann hat zu mir wieder mal der gute alte Onkel Speicher, der hat gesagt, Willi, jetzt probieren wir mal wieder von Volksheim. Ja, jetzt probieren wir mal wieder von Volksheim, weil jetzt schmeckt es richtig gut. Und ja, recht hat er behalten. Ja.
Sascha Speicher ist ein toller Typ, schätze ihn sehr. Nicht deswegen, weil meine Weine mag, aber ich schätze einfach, das ist ein ganz fleißiger, guter Typ. Solche Leute brauchst du in der deutschen Weinbranche auch als Journalist.
Ja, unbestechlicher vor allem.
Ja. Kann ich leider nicht bezahlen dafür. Kriegt er nicht, macht er nicht. Nee, aber es war ein lieber Mensch. Ich mag gerne Menschen, die einfach das Herz am rechten Fleck haben. Guter Typ.
Glaubst du, dass die Stilrichtung generell in der Mosel irgendwie ein bisschen zu Unrecht verändert wurde durch diese ganze GG-Politik?
Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das, ja und nein. Natürlich hat ein Cabi in der Mosel eine hundertprozentige Berechtigung und das ist einfach geil. Ich meine, es gibt kaum was Schöneres auf dieser Welt, als mit einem Cabi an einem Sonnenabend mit einem hübschen Mädchen oder mit Freunden auf der Terrasse zu sitzen und zu feiern. Das ist göttlich, das ist großartig. Aber gerade im Blick auf den Klimawandel und den sich verändernden Konsumgewohnheiten, dass die Menschen einfach leichtere Weine haben wollen, finde ich gerade ein großes Gewächs von der Mosel hochinteressant. Und ich bin davon felsenfest überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren eben mit dem Rückenwind der Klimaerwärmung an der Mosel, aber eben vor allem auch an der Ruhr und der Saar, großartige trockene Weine erzeugen können. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich meine, wir machen auf den Volksen 95% trocken. Also sind wir gezwungen dazu.
Was dort heißt trocken bei euch analytisch?
Trocken heißt Restzuckergehalt zwischen 2 und 7 Gramm. mal auch mal in der Extremphase mal 8.
Auf die Säule,
und jetzt habe ich auch einen Keller mal, ich habe einen neuen Mann im Keller, das ist Christoph Friedrich, den ich für ein Riesentalent halte. Und gestern haben wir die ersten großen Gewächse verkostet und wir haben gestern die großen Gewächse mit Restzuckergehalt von 1 bis 2 Gramm probiert, aber nichts über 2 Gramm. Und dann habe ich gesagt, ein bisschen Butter kann man auch dazulegen. Ein bisschen Sahne. Also die werden dann natürlich auch eingestemmt, abgestemmt natürlich final, dann, dass sie vielleicht mit 3 oder 4 Gramm Restzucker vielleicht ein bisschen charmanter sind, weil es trägt auch die Frucht mehr. Aber die Weine sind schon deutlich trocken, klar. Also nicht trockener als nicht trockener als die Kollegen das in Rheinhessen oder in der Pfalz machen.
Ja, weil du gerade sagst Keller. Ich habe leider die Eröffnung des neuen Kellers verpasst. Ich musste arbeiten.
Das ist schade. Was
eigentlich? Ich will es echt. Ja, danke nochmal. Ich will es auch auf jeden Fall nachholen. Vielleicht schaffe ich es im Sommer. Ihr vergärt ja, glaube ich, schon immer oder schon sehr lang alles spontan.
Ja,
das ist hat man da die Hose mal richtig voll, wenn man einen neuen Keller hat? Zwecks.
Das ist ein sehr spannendes Thema. Wir haben ja zum Beispiel so Sachen wie Schwarzwaldbach und Fohls. Da war ich ja sehr neugierig. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe auch nicht als Investor. Man muss ja auch ein paar blutige Nasen holen, um Sachen zu lernen. Aber was ich immer wieder faszinierend fand, ist, dass ein Schwarzwaldbach oder ein Fohls oder ein Gottesfuß, wir haben extra die Partien getrennt und wir haben teilweise noch im alten Keller vergoren und im neuen. Und du hast extra die gleiche Aromatik drin. Das heißt, obwohl du über einem komplett neuen Keller, der nur Beton und Stein gesehen hat und noch nie eine Hefe aus dem Weinberg hatte, du auf einmal die identischen Weine hast. Von daher ist dieser alte Meer, dass die Hefe im Keller ist, totaler Schwachsinn. Also ich bin jetzt kein Mikrobiologe, aber das ist einfach nur Unfug. Die Hefen sind auf den Blättern, auf den Trauben drauf und in der Luft und wie auch hier auf dem Tisch, überall sind Bakterienkulturen drauf. Das müssen halt die richtigen sein und du musst auf dem Weinberg fleißig sein. Wenn du deine Arbeit gut gemacht hast, du hast gut sortiert, du hast keinen Gammel auf den Trauben drauf, bitte keine faulen Trauben und hast richtig präzise sortiert, also handverlesen gearbeitet, dann hast du die Chance, dass du sehr präzise Weine machst und dann hast du auch bei der Spontangärung gar kein Problem. Das große Glück bei uns in der Saase ist ja dieses kühle Klima und die kargen Böden mit den niedrigen pH-Werten, das ist ja geil. Also wir haben ja extrem spannende Böden für Riesling. Ich weiß, dass mein Kumpel Philipp eher auf Kalk steht. Ich stehe halt auf Riesling, weil jeder Winzer seine Botschaft.
Der und steht auf Kalk und ich auf Riesling.
Ja. Sehr. Und
Curly, Wein, das Wörterbuch. Kalkböden. Was ein viel zu großer Bestandteil des Berliner Leitungswassers und Gift für meine curly Haare ist, true, ist Topfewein, Kalk, also Kalkböden. Der Kalk ist dabei ein Überbleibsel von Fossilien, Muscheln, ziemlich oldschool, Garnelen, also eigentlich alles, was auch heute noch lecker ist, lol. Wie immer beim Wein ist es ein bisschen kompliziert. Denn nicht jede Rebsorte mag Kalkböden gleichermaßen. Was auf jeden Fall gut funktioniert, Burgunder-Rebsorten, also Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc und so weiter. Beim Riesling ist es dann schon wieder Geschmackssache. Wobei einige der größten und besten Rieslinge der Welt, nämlich aus Rheinhessen, auf Kalkstein stehen. Shoutout an den King des Moorstein, Philipp Wittmann. Wenn Weinnerds über Kalksteinböden reden, reden sie oft von der Mineralität, klarer Struktur von Länge und von Säure. Dann mache ich das jetzt auch.
Ja, ich könnte aber Geschichten zu erzählen zum Thema Kalk und Riesling. Erinnere mich an den Egon Müller. Ich habe, als alte Müller noch lebte, ich war mit ihm gut befreundet, war oft dort zu proben und werde nie vergessen, wie ein junger Journalist aus, ich glaube aus England kam der an und hatte den Herrn Müller, während wir dann in der Probe waren, hatte der ihn konfrontiert mit der Idee, warum er die Obermoose so andere Weine machte, wie die sah. Und dann sagte er, ach wissen Sie, so ist es halt. Wir haben Schiefer, die haben Kalk. Das will ich nie vergessen. Der war jemand, der wirklich das Thema Terroir, der hat nicht so wie ich hier in einem Podcast aber gesprochen, der hat es einfach gelebt. Und finde ich großartig. Also großen Respekt. Die haben halt viele Winzer in dieser Welt, die wirklich Leistung gebracht haben, in Burgund oder selbst auch in den neuen Welten spannenden Lagen. Jetzt, wenn du mal in Telima denkst, in Südafrika oder selbst in Adelaide Hills, die verstehen halt, die wirklich in spannenden Weinbergen arbeiten, die kapieren irgendwann, dass ein großer Wein immer ein Wein ist, der Spiegelbild seiner Lage sein muss. Es gibt keinen großen Wein, der von einem Winemaker gefrisiert wurde mit Tanninen und mit allem möglichen Quatsch. Das ist halt ein Kunstprodukt. Das ist so ähnlich, du kannst einen geilen Piemonteser Trüffel nicht imitieren. Es geht nicht. Da sind letztlich tausende von Aromagruppen drin, die machen die Größe aus. Das geht, funktioniert nicht. Kannst du machen, was du willst. Es wird kein Nestlé-Superlabor dieser Welt am Genfer See hinbekommen, einen weißen Trüffel aus Alba so hinzubekommen, wie er in der Perfektion auf einer geilen Nudel schmeckt. Kriegst du nicht hin. Du kriegst die Grundaromatik hin. Du kannst ihn imitieren. Also wie wenn die Wiltinger Glaskapelle, wir haben eine sehr, sehr gute Glaskapelle in Wiltingen. Jetzt gerade eben noch mit meinem Freund Stefan Pruni in unserem Schreinermeister gesprochen. Der spielt da die Trompete oder Posaune. Und wenn die dann in ihrer Glaskapelle sonntagmorgens auf dem Dorfplatz Beethovens Neunte spielten. Und wenn die Beethovens Neunte im zweiten, dritten Satz, dann dieses, vielleicht heißt es im Ohr, das hört sich dann an wie Beethovens Neunte. Aber es ist halt eine Blaskapelle aus Wiltingen und es ist nicht so, wie Beethoven sich gedacht hat. Dazu gehören eben unglaublich viele Musiker, Instrumente und das ist letztlich das, was einen großen Wein ausmacht. Das ist Komplexität, Vielschichtigkeit. Das ist ein großer Wein, lebt davon, dass er, das ist ja das, was wir alle anbieten bei Burgundern, bei Bordeaux, dass er jede Sekunde sich neu präsentiert. Ja, der ist gerade beim Bill, hatte ich in den 98er. War ein bisschen sparsam. Ich habe mein Corsair und das war mir dann noch zu teuer in anderen Sachen. Habe ich dann für wie wenn es ja immer so ein bisschen sparsam sind und wollen dann best ein Bargain machen und habe einen 98er Corsair bestellt. Für mich eines meiner Lieblingsweine, mein guter
Bordeaux. Ich wollte aber gerade sagen, 98 Corsair, das ist jetzt nicht wieder.
Ja, aber das war nicht teuer. Es war sehr fair, es war unter Marktpreis. Und der Wein hat halt, ich habe ihn aufgemacht, war total, er hat mich super gefreut. Und dann habe ich erstmal richtig schlechte Laune bekommen, weil bei mir die Laune hängt unmittelbar am Wein dran. Und der Wein war halt total verschlossen und der hat keinen Spaß gemacht. Aber nach zwei Stunden war das so eine Freude. Und das ist halt, was großer Wein sein muss. Er muss Spaß, er muss Freude bereiten, er muss sich begeistern. Aber wenn ich ein Glas, wenn Schluck mir schmeckt, dann kriegst du sofort gute Laune. Und das müssen wir, das ist unsere Verantwortung. Ist so. Wir wollen Menschen, wir wollen unsere Kunden, den Leuten, die unsere Weine trinken, wir wollen ihnen Freude bereiten. Das ist ja kein politisches Manifest, was ich hier mache, auch wenn da was Politisches draufsteht. Es geht letztlich nur um Spaß im Glas.
Wie lange gären deine Weine so circa?
Oh, lang. In diesem Augenblick, wir haben jetzt ja gerade Juni, gärt bei mir noch ein Drittel im Keller oder ein Viertel. Also geht noch einiges. Ja, das geht dazu.
Und du bleibst aber ganz entspannt.
Ach, weißt du, ich bin jetzt 53 Jahre alt und ich habe schon so viel Panikattacken bekommen und mich so aufgeregt in meinem Leben. Und ich habe schon vor Wut Reben zertreten im Weinberg. Das hat mir so weh getan. Ich werde nie vergessen, wie ich mal vor Wut, der tut ja immer noch weh, ich habe mit dem rechten Hand der Mittelknochen, der Knöchel in der Hand, da habe ich mir so über einen Mitarbeiter aufgeregt, dass ich mit der Faust, ich dachte, ich kann jetzt die Tür durchschlagen. Leider war die Tür härter als meine Mittelknochen und deswegen, ich bin jetzt 53 und ich bin inzwischen sehr gelassen geworden. Wenn du es geschafft hast in den dicksten, wenn du es geschafft hast im Jahr 17, 18 war das heißeste Jahr der Geschichte, das war grauenhaft. 17, es hat gehagelt, es war Frost, es war furchtbar. 16, nur Fäulnis. 15, nur reif. 14, nur kalt und Regen. Also wir erzählen euch immer, wie tolle Jahrgänge waren. Seien wir ehrlich, es gab eine ganze Menge schreckliche Jahrgänge. Und wenn es dir dann gelingt, aus so einem Jahrgang tolle Weine zu machen, dann, jetzt haben wir ein 16 am Glas, jetzt kommt 16, das war wirklich furchtbar. Also 16 war wirklich schrecklich. Und wenn du dann durch sehr viel Fleiß und vor allem durch die Verbindung von Fleiß mit tollem Terroir es schaffst, Wein zu erzeugen, die singen im Glas, dann weißt du, du hast einen guten Weinberg und ein paar Mitarbeiter haben echt einen guten Job gemacht.
Das ist jetzt auch Riesling, oder?
Klar, was denn sonst? Jetzt kommt Riesling und Wiltinger. Ich wollte jetzt nicht protzen, ich habe jetzt einfach mal einen kleinen Ortswein mitgebracht. Und das ist jetzt so ein Wiltinger, ein Riesling, wie ich mir als das ist so ein Prototyp von einem Riesling, wie ich mir vorstelle.
Hättest du rückprotzen dürfen, aber wir sind auch mit einem Wiltinger wahrscheinlich sehr happy.
Bestimmt.
Es ist schon fast zu kalt. Ich wollte einfach diese Verbindung zeigen von reifer Melone mit Pfirsich, Aprikose, aber so schön, da kommt so eine schöne Mango hinten raus, wenn du ein bisschen wärmer lässt, weil im Glas werden lässt. Und dann kommt eine ganz präzise Modalität. Und das ist das, was ich an der Lage Wiltinger braun ist das. Also der Wein heißt Wiltinger wie vor 100 Jahren. Wir machen sehr vieles wie vor 100 Jahren. Deswegen auch die kobaltblaue Flasche und deswegen auch der Name Wiltinger. Ach, und krass, diese und das ist halt das, was ich mir wünsche, dass so ein Wein den Boden in die Lage widerspiegelt. Und Wiltinger ist toll. Immer kräutrig, immer exotische Frucht. Und wenn es spät gelesen ist, kommt dann immer diese Mango rein. Und wenn es ganz schnell ein paar Fröste drüber gehen, kommt dann ein bisschen Litschi rein. Und so ein bisschen Litschi finde ich immer super.
Aber woher kommt diese blaue Flasche?
Das habe ich noch nie Kobalt. Gesehen. Das ist Kobalt. Vielleicht sogar russisches Kobalt, hoffentlich nicht. Ich hoffe, das kommt demnächst aus Afrika. Das wissen wir noch nicht. Das Thema Glas beschäftigt uns gerade sehr. Die Flasche wurde jetzt gerade um 120% teurer in den letzten Wochen. Durch den
Krieg.
120%. Mhm. Wir in meinem Weingut haben dieses Jahr 500.000, 600.000 Euro mehr Kosten nur durch die Glasflaschen.
What?
Damit jemand eine Idee davon bekommt, was es bedeutet.
Ich will auch eine Idee davon haben, wie viele Flaschen du so produzierst. Ziehst.
Autsch!
Das sind aber mehr mit 100 Hektar, das wird jetzt tief
gestanden. Nein, nicht mehr. Nein,
aber hattet ihr irgendwie, gab es einen Grund, warum man die blau macht? Weil ja, ich habe sie ehrlich gesagt noch nie gesehen.
Also ich erkläre den Kunden immer, dass das Kobaltblau, dass das UVB-Licht abhält. Dann lacht sich mein Bruder Jan, der ist Brauer, in der Eifel, lacht sich mal tot. Der sagt, das ist Quatsch, das ist die braune Farbe, die das UVB-Licht abhält. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber meine Geschichte hört sich schon mal gut an. Deswegen erzähle ich sie den Leuten. Also Aber es ist halt so, dass die kobaltblaue Flasche, diese Antikblau auch genannt oder Kobaltblau, tatsächlich die klassische Flasche der Saar und der Ruhr ist. Wenn ihr mal Bruderberg oder Arzberg-Flaschen von Max im Grünhaus oder von Kadaver Hof euch anschaut oder alte Müller-Flaschen, haben immer diese Flasche. Und sie haben immer 35 cm lang. Das ist die klassische Länge dieser lange Schläge, ist die ganz klassische Flasche, die eben früher auch dann hier in Berlin in Restaurants ein paar Straßen weiter im Adlon auf der Karte war und dort die Leute begeistert hat.
Aber nur beim Riesling? Macht ihr die blau oder ist das jetzt ein Zufall?
Nein, nur beim Riesling. Das ist Burgunder gehört eine Burgunderflasche, Riesling eine Schlegelflasche, da sind wir relativ streng drin.
Faszination Schatzhofberg.
Habe ich nicht mitgebracht.
Ja, ich weiß, aber ist in Wildingen.
Muss vorbeikommen.
Gehen wir kurz drüber reden sehr, vielleicht. Sehr gerne. Weil du auch vorher gesagt hast, Beethovens 9. Ich habe mir heute tatsächlich ein YouTube-Video von dir angeschaut, wo du den Pergetz-Knopf nämlich vergleichst mit Beethoven. Ist jetzt eher so vielleicht ein bisschen curly.
Wieso ist der?
Curly Talk.
Ist der Berg taub?
Nein, das ist richtig, weil Beethoven ist ja manchmal ein bisschen anstrengend. Und ich liebe klassische Musik. Morgen Abend bin ich bei euch in der Oper, freue ich mich drauf.
Geil.
Ich liebe Oper. Jedes Mal in Berlin bin ich nicht. Also Leute, geht in Berlin in die Oper, kostet nichts, könnt für 25 Euro euch einen Topplatz, das ist alles vom Staat bezahlt, gesponnen seid, das ist super.
Stimmt,
das ist die alte funktioniert, Die Deutsche Staatsoper ist fantastisch. Morgen Abend Tosca,
freue mich. Oh nice, oh, ja, ein, zwei im Jahr mache ich das aus, Wahnsinn. Auch um mein Gehirn freizuspielen.
Vor 14 Tagen hatte ich auch einen Termin und dann war ich abends in der Mozart-Oper, eine Zauberflöte. Das
oh,
war
geil, der Zauberflöte ist das Beste.
Das war eine der spektakulärsten Aufführungen meines Lebens. Ich weiß, ich kann jetzt gerne was von AC/DC erzählen, aber ich stehe halt auf Oper und auf Jazz und das ist halt als
Kavaliers.
Das war super. Ne? Leute, schaut euch das an. Das ist der Hammer. Es ist, die alte Oper ist restauriert worden. Da sind so viele Millionen, hunderte von Millionen Steuermittel reingeblasen worden. Ihr müsst das auch nutzen. Das ist für euch gebaut worden. Für euch, die ihr euch jetzt anschaut.
Ja, seit ich Steuern zahle, sollte man das auch mal anschauen, was damit
passiert. Mach das. Nee, und das ist Berlin, ist aber toll. Die Museen sind ein Traum. Ich freue mich. Ich habe jetzt nachher frei. Ich gucke mir noch ein bisschen was an heute. Und danke euch habe ich heute meinen freien Tag in Berlin.
Perfekt.
Aber ihr habt eine Frage gestellt. Glas. Ja, die kobaltblaue Flasche ist tatsächlich die klassische Flasche der Saar, der Ruhr. Und ich finde sie wunderschön. Sie ist dekorativ, sie ist elegant. Und wir haben diese Flasche einer historischen Flasche nachgebaut. Also das ist tatsächlich das, was wir uns hier vorgestellt haben.
Und dann ging es um den Schatzhofberg.
Schatzhofberg ist die Ikone, aber es ist nicht die einzige Ikone. Schatzhofberg ist natürlich durch Egon Möllers Familie seit 200 Jahren das ist der Primus Inter Pares. Also der Status schlechthin. Der teuerste Weißwein der Welt ist Schatzhofberg. Ich glaube nicht, dass der teuerste, der beste Weinberg ist. Das jetzt mal ganz subtil betrachtet. Wenn ich mal die nächsten Jahrzehnte Revue passieren, also die dann noch kommen werden. Weil ich verspreche mir vom Geisberg sehr viel. Aber der Schatzhofberg ist natürlich, wenn ihr die großen Weine von Egon Müller anschaut, aber auch von, als Annegret Gartner noch lebte, von Kesselstadt, hatte kürzlich einen 97er trockenen Riesling, damals noch Spätlese trocken im Glas, das war großartig. Und er hatte immer diese Graphitnote. Schatzhofberg ist halt nie nett, der ist nie lecker. Der ist aber immer so, dass du bist ehrfeuchtig. Du hast diese fast stadige Mineralität im Glas, dann hast du diese Tiefe, unheimlich, wenn es gut gemacht ist, eine enorme Länge drin, diese Kühle. Wenn du mal im Winter, komm mich besuchen. Und wenn wir im Winter so einen November-Dezember-Tag im Schatzhofberg stehen, das ist richtig brutal kalt.
Ich finde, du hast immer so ein bisschen beides. Du hast auf der einen Seite oft die Exotik, was irgendwie warm
klar,
ist, aber dann hast du diese rauchige, kühle...
Egon Müllers Vater sagte immer, der Schatzhofberg hat Bleistift und der Altenberg hat diese Rauchigkeit. Und das stimmt auch, tatsächlich. Und das ist eben das, was die Weinbergsböden prägt. Auch wenn Günter Jauchs Altenberg, die großen Gewächse haben, das ist ja auch sehr stark. Und das ist halt schön. Und die Kuppe eben nicht. Die Kuppe ist eben warm. Also so hat jede Lage ihren Charakter. Und der Schatzhofberg ist halt, der ist ein bisschen unnahbar, der braucht sehr viel Zeit, der braucht Jahre, Jahrzehnte der Entwicklung. Und wenn er dann perfekt gereift ist, dann ist das aber Ikone. Das ist wie ein Burgund, wenn man die ganz, ganz großen Lagen Bonnemar oder Musigny probiert. Die brauchen auch Jahrzehnte. Und die sind nicht lecker am Anfang. Und die brauchen viele, viele Jahre Zeit. Was mich oft nervt, ist, dass die Sommeliers in den Restaurants erwarten, dass wir einen Wein aufmachen, der sofort da sein muss. Der muss sofort schmecken. Und nein, ein Bordeaux muss nicht schmecken. Der darf dann 30 Jahre gereift sein. Und der große Burgunder darf auch erst mal 20 Jahre gereift sein. Das nervt. Ich meine, wie soll ich einen großen Wein machen und den sofort, ich meine ja keine Limo. Beim Bier ist es ein bisschen einfacher. Und beim Wein brauchen wir halt, große Weine brauchen Entwicklung. Und ein wirklich großer Wein ist halt gereift. Ist kein frischer, junger Wein. Der kann lecker sein. Das sollte auch immer zeigen, was an Terroir drin, was an Qualität drinsteckt. Aber ein großer Wein ist ein gereifter Wein.
Ja, obwohl du bei einem jungen, großen Wein schon immer erkennen kannst. Ja,
logisch. Das muss sein. Wenn der Wein jung nicht schmeckt, schmeckt er auch als alter Wein nicht, ist doch klar. Er kann aber verschlossen sein, er kann ein bisschen kratzbürstig sein, er darf sich ein bisschen zurückziehen. Was ich oft erlebe bei jungen Weinen ist, dass du machst die Flasche auf, jetzt gerade so 2019, ich wollte euch zuerst 19 mitbringen. Da habe ich gemerkt, nee, die sind momentan dabei, sich zu verschließen. Und die sind so, du machst die Flasche auf und bist total begeistert und nach 5 Minuten denkst du, wo ist er hin? Der Wein ist weg, die Frucht ist weg. Und die Weine sind jetzt gerade in der Phase, in der sie sich eben komplett dir entziehen. Und dann machen sie auch nicht mal richtig Spaß. Du merkst, es ist ein toller Wein, aber auch ein toller Jahrgang. Aber dann nach einer halben Stunde ist er halt total zu. Und das macht ja keinen Sinn. Du hast jetzt im Glas einen 16er. Mhm. Ich habe ihn länger nicht probiert. Bin mal gespannt, was ihr sagt. Er hat halt eine Seidigkeit. Er hat schöne exotische Frucht. Und viel Kräutrigkeit, das ist sehr typisch für den Wildinger.
Wollte gerade sagen, also es ist eher so kräuterig und auf der würzigen Seite als jetzt für mich auf der exotischen, genau, und fruchtigen.
Genau, das ist ganz typisch Terroir Braunfels. Das ist so, das ist ein brauner Schiefer mit Quarz da drin. Und auch ein, ja, das ist ein ganz, ganz typischer Wein für den Boden. Und so soll er auch schmecken.
Aber super Grip ist wieder sehr, sehr jugendlich.
Jugendlich?
Schon, oder? Für 16?
Also brutal jung. Das braucht halt jetzt, sowas braucht halt jetzt ein Gericht mit einem, so einem richtigen schönen Kabeljau mit ein bisschen Passionsfruchtsoße. Oder ein
was Fruchtiges.
Ja, und was Wuchtiges. Das braucht schon Schlossigkeit. Das braucht natürlich auch ein Gericht mit ein bisschen Sahne und.
Die trinken einfach so auch gern.
Will nie essen zum Wein.
Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich habe richtig, ich habe richtig Kohldampf.
Super Intervallfasten, mache ich immer so.
Intervallfasten?
Ja, ich esse immer um 5.
Ehrlich?
Ja, einmal am Tag. Okay. Muss reichen.
Das schaffe ich nicht.
Ich esse dafür den Rest.
Die Angel und Hammeln, was das ist.
Nee, das schaffe ich nicht.
Ich auch.
Ich esse gerne.
Lenny, wir brauchen gleich was.
Ich brauche vor allem, ich möchte gleich mal nicht wissen, wo hat es den besten Döner hier in Kreuzberg?
Da wir haben doch super einen Köfter da gleich gegenüber. Sehr der gerne. Schmeckt sehr gut.
Da ja. Gehe ich hin.
Passt er da gut, gell? Mit so einem Rest, so mit dem Schieferriesling hier, mit dem 15er.
Stimmt.
Kann man sich gut reindonnern. Habe ich noch Fragen? Ich habe noch Fragen. Ich habe vor kurzem einen Podcast von dir gehört, da hast du die Österreicher so beneidet. Und mir ist echt nicht eingefallen, warum. Ich dachte, du redest über ein anderes Volk und nicht über Österreich.
Weil ich habe vor ein paar Wochen...
Kannst du nicht glauben, Willi?
Oder? Nein, wirklich nicht. Du hast Österreich so beschrieben, wie ich Österreich nie kennengelernt habe. Du hast nämlich so richtig... Also wir sind das Gönnervolk und wir geben so viel... Also Österreich. Und wir geben so viel aus für tolle Kulinarik und so weiter. Nein, es ist gleich wie in Deutschland.
Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt
es ist nicht. Nur gespannt, bei uns ist die Durchschnittsqualität in einem Wirtshaus ist vielleicht besser als in Deutschland.
Also jetzt lassen wir mal die Statistik sprechen. In Österreich wird in etwa die gleiche Menge an Spitzenwein aus Österreich konsumiert, die auch in Deutschland konsumiert wird. Also es gibt in Österreich, und wir sind, das in Deutschland ist 10-mal größer. Das heißt, die Deutschen geben im Schnitt viel, viel weniger Geld für Qualität aus als die Österreicher. Geh bitte mal in Österreich eine Metzgerei. Du hast immer den besseren Schinken, das Brot ist fast immer besser. Das ist, die Leute geben für Auto und Urlaub und sowas weniger Geld aus in Relation zum Essen. Das ist ja, halt, gut, ist statistisch so. Und ich kann an jeder, wenn ich in Österreich eine Tankstelle anhalte oder in Italien, kriege ich immer einen guten Kaffee. Das hast stimmt, du jemals ja. In deinem Leben in Deutschland an der Tankstelle einen guten Kaffee gekriegt? Ich nicht. Ich habe schon wie auf den weggekippt, weil er einfach nicht schmeckt. Und dieses Bewusstsein, dass man einfach von vornherein ein fast schon angeborenes Bewusstsein, ich kann in Wien nachts direkt gegenüber von der Oper kann ich ein geiles, ist ja schon großes Gewächs, kann ich ein Federspiel oder ein Smaragd von einem Top, kann ich einen Pfirsichburger, habe ich
schon hervorragenden Käse.
Kennst du das? Zum Currywurst.
Ja, Bittinger.
Ja, genau.
Ja, ja, ja.
Nennen wir bitte in Deutschland eine Bude.
Bittinger an der Oper ist Beste.
Ja, das ist cool. Mitten nachts um 1 Uhr. Bitte nennen wir in Berlin oder in Hamburg oder in München einen Laden, wo ich nachts um 1 Uhr in einem ich sag schon, in Fastfood einen tollen Wein trinken.
Es gibt am Kuhdamm, gibt Curry, wie heißt das? 1-2-5 oder so, da gibt es Dom Perignon und Kristall zu Curry.
Lava, echt?
Ja, ja, aber ich will kein Dom Perignon trinken, wenn ich möchte einen Wein aus dem eigenen Land trinken. Und diese Esskultur und von daher hat Österreich für mich ist dann auch ein Vorbild. Ich wäre ohne den Erfolg von den Hirzburgers und den Knolls wahrscheinlich nicht Winzer geworden. Eine 89er Bibliothekenfüllung von Emmerich Knoll hat mir die Augen geöffnet. Zum ersten Mal im Leben habe ich Wein verstanden. Ich habe gesagt, das ist ein großer Wein. Jetzt bin ich heute nicht mehr so ganz bei den Smaragden. Das ist mir heute ein bisschen zu üppig. Hier und da. Aber wobei, es gibt großartige Sachen aus Österreich. Und ich weiß jetzt, die deutschen Kollegen gerne über Österreich schimpfen. Ich bin immer beeindruckt. Wir haben halt in Sachen Riesling, haben wir halt die Hosen an. Und aber gerade bei Veltlinern, es gibt unglaublich spannende Weine. Und wenn ich sehe, was der Michi Moosburger macht auf Schloss Gubelsburg, das ist einfach nur sensationell. Es hat in Österreich sehr kluge Winzer Und viele sind halt, haben es auch früher schon erkannt als in Deutschland. Und diese Verbindung von Gastronomie mit einem gewissen Nationalstolz.
Der Österreich hat immer ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, finde ich, als der Deutsche. Ne?
Und das würde uns Deutschen gut tun, ohne dass wir gleich die Deutschlandfahne raushängen müssen. Und ja. Ich bin halber Pole, ich darf das sagen. Mein Großvater wurde von Deutschen, mein Urgroßvater wurde Deutschen weggesperrt. Also von daher erlaube ich mir, dass ich sagen darf, ich bin stolz, dass ich deutscher Winzer bin.
Ich glaube halt, die Österreicher haben halt auch so kulturmäßig, sind halt viel mehr in Genuss verankert und im Essen, finde ich jetzt wie Deutschland. Wenn ich an Österreich denke oder wenn ich, wie du sagst, nach Österreich komme, wird man da schon schnell, viel schneller mit konfrontiert mit, hier, wir haben geiles Essen.
Beethoven war Österreicher und Adolf Hitler war halt Deutscher. Das ist halt aus der Sicht der Österreicher genau das, was sie hören wollen. Nee, ich glaube auch, dass Deutschland auch diese Zeit der 30er, diese Nazi, diese unsäglichen Faschismus auch anders verarbeitet hat. Den haben die Österreicher halt als locker weggesteckt, genauso wie den Glykol-Skandal. Die haben so auch ganz kulturell sehr klug weggepackt, haben daraus die Konsequenzen gezogen, sehr, sehr konsequent, sehr klug, auch sich auf Qualitäten besonnen und den Scheiß den Deutschen überlassen.
Wir haben ja jetzt auch Ibiza als 10. Bundesland.
Ah ja, einverstanden. Stimmt. Wie wär's mit Kabi?
Ja, super. Du prügelst das durch hier.
Ja, du hast noch ein Glas leer, oder? Gib mir noch ein Glas. Mein Glas ist leer.
Kabi.
Ich habe nichts gegessen heute und ich brauche irgendwas
Grundnahrungsmittel.
Ja. Das bisschen, das wir.
Ein bisschen Kabinett.
Ja.
Toll. Wieso trinkst du eigentlich nicht gern oxidative Weine?
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Oxidativer Wein. Oxidativer Wein, das kann ein Fehler sein oder eine Stilistik. Wenn ein Wein alt ist und nur noch müde und schlapp schmeckt, dann sagen die Fachleute oft, er ist oxidiert. Das heißt, er hatte inzwischen so lange Kontakt mit Sauerstoff, also Luft, dass das den Wein gekillt hat. Es gibt jedoch auch eine oxidative Stilistik. Also wenn ein Wein beim Ausbau kontrolliert mit Sauerstoff in Kontakt gebracht wurde. Das passiert ganz natürlich im Fass. Folgen dieses Prozesses sind die Veränderungen von Farbe, Geschmack und Geruch des Weines. Am bekanntesten ist dabei Sherry. Weswegen man oft sagt, das riecht wie Sherry. Wenn man oxidierten oder oxidativen Wein riecht, Gegenstück dazu ist der reduktive Ausbau. Wie das riecht, habe ich euch neulich schon mal erklärt. Also zurückblättern.
Woher warst du das?
Wir haben uns kennengelernt in der Cordoba tatsächlich.
Stimmt, erinnere ich daran.
Ja, und ich wollte dir Selos geben und du hast gesagt, ich wollte heute nämlich eigentlich einen Selos mitbringen, aber es gibt so wenig, weil ich dachte, ich kann dann allein trinken, weil ich glaube, Curly schmeckt das nicht so und du hättest auch keine Freude, glaube
ich. Also statt Selos, ich bin kein so großer Freund von so hochoxidativen Champagnern. Ich liebe Champagner, ich bin so ein Riesenfreund von Cornt oder von Kristall. Ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen 2002 am Glas. Das ist aber
super. Das ist aber göttlich. Ich habe 12 vor kurzem verkostet. Das ist Wahnsinn. Auch bombastisch.
Aber 2002, hast du das mal getrunken? Also Magnum, jetzt gerade vor ein paar Tagen. Also das sind so die großen Momente des Winzerdaseins. Wenn du im Weinberg mit Freunden eben kein Riesling aufmachst, sondern Kristall 2002. War toll. Und so wie hoffentlich heute Mittag in der Champagner ein paar Kollegen jetzt einen schönen Kabi von Nick Weiss oder von Markus aufmachen. Oder Gott, von Leon Müller. Oder vielleicht Thomas Hartmacher, tolle Kabis. Aber viele andere auch. Ja, also,
Julian auch.
Julian Hartmacher, sensationelle Kabis. Aber inzwischen einige. Und jedenfalls, bei welchem Thema waren wir? Jetzt bin ich.
Oxidative Weine.
Nee, das ist nicht mein Ding. Ich mag tatsächlich, gestern habe ich darüber nachgedacht, warum mir Bollinger RD und sowas oft nicht schmeckt. Mir schmecken diese, wenn so angebrannter Apfel in Weinen ist, wenn überhaupt diese Oxidationsaromen in Weinen. Wenn das in einem alten Madeira ist oder ein Portwein und das unterfüttert das mit tiefer, toller Frucht und einer Salzigkeit und dann ist dann...
Da verstehst du es dann schon.
Total. Also ein 100 Jahre alter Madeira, der kann singen. Und Portwein finde ich großartig, aber ich mag keinen jungen Portwein. Portwein muss für mich mindestens mal 60, 80 Jahre alt sein. Besser 100. Und diese Oxidationsnoten mag ich einfach. Es gibt zwei Dinge, die ich nicht mag. Ich mag keine grünen, diese Paprikatöne finde ich grauenhaft. In einem Cabernet finde ich furchtbar. Kann ich nicht leiden. Ich mag kitschige Frucht nicht. Und ich mag diese Reinsortnote nicht. Dann mag ich diese Reinsorthefe-Note, das kriege ich, die flippe ich aus. Und dann diese Alttöne von alten Lebensmitteln. Ich finde, Lebensmittel sollten frisch sein. und auch ein gereifter Wein. Ich hatte jetzt gerade bei Achim Baker vor ein paar Wochen, hatten wir jetzt gerade vor 14 Tagen in Düsseldorf, haben wir 100 Jahre alte Burgunder getrunken und da war kein einziger Wein, der alt geschmeckt hat. Und das sind halt große Terroirs, große Weine, die handwerklich gemacht sind, die sich eben auch nach 100 Jahren noch toll präsentieren. Und das hat dann mit alten Oxidationsaromen nichts zu tun. Und in dem Moment, in dem dann ist auch mancher Wein, der dann aus einer berühmten Lage stammt, und dann wird er auch gefeiert. Der landet bei mir dann halt ganz vertraulich kurz mal im Glas, im Wasserglas nebenan. Ich trinke das halt nicht. Ich mag dann, man muss nicht einen Wein feiern, nur deswegen, weil er teuer oder weil er rar ist. Ein Wein sollte gefeiert werden, wenn er gut ist.
Aber wie ist es dann bei dir bei weißen Burgundern?
Oh. Das ist ein Problem oft. Weißer Burgunder.
Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein
Riesenproblem, weil sehr, sehr viele weißer Burgunder auch sehr berühmte Erzeuger sind halt, ich mag jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, es gibt kaum größere Enttäuschungen, als bei, wenn man jetzt hier ein paar Straßen weiter im Adlern die Karte rauf und runter trinkt und dann feststellt, dass die meisten Weine einfach alt schmecken und oxidativ sind. Das ist aber ein Problem, wahrscheinlich hängt pH-Wert. Ich bin ja nur Inhaber von einem Weingut und bin ja nur Hobbytrinker, aber ich habe halt das Problem immer, ich liebe weiße Burgunder, große weiße Burgunder. Ich hatte jetzt gerade vor wenigen Tagen was im Glas, das hat mich echt enttäuscht, deswegen weiß ich lieber nicht, was es war. Richtig enttäuscht von einem Winzer, den ich sehr schätze, den ich auch bewundere von seiner Arbeit, die ich auch besucht habe, und der Wein war einfach nur schwach, der war einfach nur alt. Und ich sehe es nicht ein, dass ich in einem Restaurant einen Wein für 150 Euro bestelle und der Wein enttäuscht mich, da kriege ich richtig, kann ich heulen.
Und ja, für 150 in einem Lokal war es wahrscheinlich eh nur Burgunder. Mittlerweile rufen die ja Preise auf, dass das schlecht wird.
Ich einen Kollegen mit dem Dreifachnamen, aber jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Und der Wein war, aber ansonsten sind die Weine toll von ihm. Aber es gibt halt leider immer wieder Täuschungen, weil die Weine einfach, ich weiß nicht, ob es im Schwefel liegt oder dass die Weine einfach nicht, es hat verschiedene Gründe. Es ist einfach zu früh gealtert, diese Alterungstöne sind immer wieder ein Problem. Wobei natürlich auch die Burgunder-Kollegen sehr viel lernen, wie wir auch. Ich meine, wir alle lernen ja permanent dazu und es hat sich ja in den ganzen Regionen wahnsinnig viel getan. Nicht jeder Romani Conti ist ein toller Wein. Nicht jeder Petrus schmeckt großartig. Nicht jeder Lafite schmeckt. Also ich habe schon so viel Enttäuschung. Der Unterschied halt zwischen großen Franzosen und großen Deutschen ist, bei Deutschen sagt man es, bei Franzosen sagt man, nein, der Wein ist verschlossen und ich habe keine Ahnung.
Ja.
Und das nervt.
Man traut
sich. Ab 100 nicht. Euro sagt man, also bis 100 Euro, nee, bis 20 Euro kritisiert man den Winzer. Und ab 100 Euro ist dann der Kunde schuld.
Ach ja, weil man ja ist ja man gesteht sich da nicht ein, dass man so viel Geld für einen Wein ausgegeben hat, der halt nicht gut schmeckt.
Ich hatte vorgestern, ich war in Stockholm vor 3 Tagen und dann haben wir abends, wir hatten toll blind verkostet, Dijac und Giacomo Conterno aus Piemont. Also 2 große Weine. Beides Basisweine, beide waren hinreißend. Aber bei Dijac, das schätze ich echt, die Weine finde ich hochinteressant. Aber auch sehr, 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 sehr fruchtbetont, sehr, sehr, sehr exotisch, sehr dicht in der Frucht. Aber ich hatte schon mehrmals Korkschmecker und wenn ich mit meinem Dijac, wenn ich ein Premier Cru oder ein Grand Cru Burgunder bei meinem Händler sage, der Wein hatte Kork, lacht er mich einfach nur aus und sagt, dass er froh, dass du überhaupt einen Wein bekommen hast. Und wenn bei uns einer einen Korkschmecker reklamiert, was selten vorkommt, dann steht meine halbe Mannschaft ab 8 Spalier und dann tragen wir den Kunden den Wein persönlich im Keller. Das ist halt der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Da fehlt uns vielleicht auch mal, die Eier.
Ich habe mal so eine generelle, also erstens von der Kabi ist richtig nice, finde ich.
Haben wir gar nicht probiert. Gut.
So, genau. Ich quatsche zu viel,
Leute. Nee, überhaupt nicht. Finde ich richtig gut. Du bist ja da zum Quatschen.
Aber ich wollte mal fragen.
Du bist, glaube ich, der einzige Winzer, den wir seither eingeladen haben, mit dem ich vorher noch nie richtig abgestürzt bin.
Das stimmt.
Ja, dann heute Abend.
Ich glaube, wir waren uns auch neben Jacques Soulas nicht so richtig grün. Das könnte ein Grund sein. Nee, Jacques Soulas ist nicht mein Champagner, aber vielleicht habe ich auch bis jetzt die schlechten Flaschen.
Ja, macht er nicht. Ich trinke Chateau Taillet auch gern. Das ist wieder nicht so.
Wir einigen uns einfach auf Grund, okay?
Aber wie ist denn das, wenn man jetzt einen 100 Jahre alten Wein trinkt? Da kann man ja auch in den 100 Jahren davor bestimmt viel falsch machen, dass man den nicht mehr trinken kann, oder? Den muss man doch bestimmt irgendwie speziell lagern in einem bestimmten Raum oder kann man den einfach in den Küchenschrank stellen, 100 Jahre?
Das ist ja eine witzige Frage, weil ich habe jetzt kürzlich bei mir einen weißen Burgunder, bei meinem Thema sind das Burgund, also ein Chardonnay, aufgemacht. Der war auf meinem Kühlschrank in meinem Lagerraum. Ich glaube, der hat 3 Jahre lang rumgestanden. 3 Jahre. Der Wein war tiefbraun und der war völlig im Eimer. Also ich dachte, der Wein ist kaputt. Aber ich dachte mir, ja, vielleicht ist das ein Wunder. Ich mache die Flasche auf und der Wein war großartig. Dann siehst du die Lagerung. Der Wein hatte bestimmt 3 Hochsommer mit, 3 Hitzesommer erlebt, weil das ist ein Raum, in dem immer die Sonne drauf brennt. Da kommt ein bisschen Licht durch die Scheiben durch. Der Wein ist mehrmals gekocht worden. Der Wein müsste völlig hinüber sein. Der Wein war großartig. Also tatsächlich sind die Lagerbedingungen sehr wichtig. Aber sie sind nicht immer als entscheidend. Und es gibt Weine, die dann auch mal das Gegenteil beweisen. Aber tatsächlich sollte so ein Wein gut gelagert sein. Der Korken muss natürlich perfekt sein. Und das ist schon ich habe das oft erlebt bei Weinen, bei Egon Müller oder bei mir. Ich habe keinen optimalen Keller bei mir und meine Weine jetzt gerade nach 20 Jahren. Ich habe auch die gleichen Weine bei ihm getrunken, bei mir. Wir trinken sehr viel Bordeaux und Burgund. Und die haben sich bei mir schneller entwickelt als bei ihm.
Weil es wärmer war.
Weil es einfach, mein Keller ist wärmer und der ist nicht optimal. Und das halt, das war nicht, ja, war nicht optimal. Und so ein Wein, der 100 Jahre gereift, das sollte schon einigermaßen gute Bedingungen haben. Aber das ist ja das Tolle. Die gleichen Weine stammen ja oft aus Belgien, aus irgendwelchen, aus alten Restaurants, die immer aufgegeben worden sind, aus Privatkellern. Ich habe schon mal einen Keller gekauft, da war das Haus schon seit 50 Jahren nicht mehr da. Der Keller war noch da, der stand, da waren Bäume drauf. Aber der Keller war mal gefunden worden. Was? Dann habe ich mal Weine gekauft in der Mosel, hochinteressant, schon vor 20 Jahren, also in den 20er und 10er Jahren, 1900 Rieslinge. Da war das Haus halt im Zweiten Weltkrieg gesprengt worden und das Haus war nicht mehr da. Also das ist schon interessant. Und dann bei Bauarbeiten hat man in diesem Keller gefunden, weil damals hat man in Deutschland oft, wie bei meinen Vorfahren auch, hat man Keller zugemauert, wie auch in der Champagne in Bordeaux oft üblich. Man hat Keller zugemauert, um die bösen Nazis,
die Russen, die danach
oder manchmal auch den Russen, damit die in Berlin dann sich nicht schön einen hinter die Winde kippen.
Damit sie den Wein nicht
finden. Ja, den Wein nicht finden. Krass. Und, meine Großmutter hat nach dem Zweiten Weltkrieg die Brauerei wieder aufbauen können, dadurch, dass die Bordeaux-Flaschen, die man vorher unter den Kohlen versteckt. Das heißt, die haben alle Kisten verbrannt und haben die wertvollen Bordeaux genommen, die der Opa Malchen oder Opa Simon gesammelt hatte. Und die wurden dann unter den Kohlen wurden die versteckt. Und damit wobei das war dann gegen die deutschen Truppen, weil die hatten das Haus beschlagnahmt, damit dann die deutsche Wehrmacht nicht uns den Keller wegsäuft. Und die beiden wurden dann nach dem Zweiten Weltkrieg verkauft, um Rohre und Kühlmittel und was man so braucht, um eine Brauerei wieder aufzubauen.
Das ist wahrscheinlich die lästigste Frage, wenn man auch eine DPA aus dem Schatzhofberg macht und die nicht so teuer ist wie die von Egon, ist es dann eigentlich immer lästig, weil du ja vorher gesagt hast, du bist so ein Ehrgeizler und willst immer ganz vorne.
Was willst du jetzt haben, die höfliche Frage oder die Wahrheit?
Wahrheit.
Entschuldigung, bist du dafür?
Natürlich ist es so, dass wenn du mit deinen Jungs dafür arbeitest und dass du ein Jahr lang leidest unter den Wetterbedingungen und dahinter steht ja ein unglaublicher Aufwand. Und eine TBA ist natürlich ist Präzisionsarbeit. Das ist wirklich wie ein Skalpell. Das muss ja stimmen. Das darf auch keine Betritte sein, die gammelig ist. Das muss ja perfekte Rosinen sein. Und dann sind wir sehr stolz auf das, was entsteht. Und dann willst du natürlich auch die Anerkennung. Und wir arbeiten dran. Ich will es mal so sagen, wir arbeiten dran. Ich habe jetzt ein tolles Team. Also ich habe den Jungs, gebe ich jeden Tag so Feuer. Gestern lange Gespräche geführt mit Christoph Friedrich. Heute Morgen schon lange auf jedem Flughafen, wo ich war, schon stundenlang mit Lukas immer wieder. Die Jungs wissen, was wir vorhaben. Also, und die haben auch Spaß dran. Die Mannschaft steht und so eine TBA aus dem Schaßhaftpark soll auch irgendwann die Anerkennung bekommen. Wir haben jetzt eine tolle Nachricht übrigens. Wir haben ein neues Konzept an der Versteigerung in Trier. Ich habe die letzten Jahre nicht daran teilgenommen. Der VDP versteigert hier traditionell und wir werden im nächsten Jahr wieder daran teilnehmen. Zum ersten Mal seit wahrscheinlich 10 Jahren, weil mich das genervt hat für das Konzept, dass ich da 8 Stunden lang sitze und nichts passiert. Das ich kann ja jetzt schon nach einer Stunde habe ich Hummel im Arsch. Ab sofort werden wir dieses Jahr mit dem Versteigerer von Sotheby's zusammenarbeiten. Das heißt, wir werden internationales Publikum bekommen. Wir werden ein ganz anderes Niveau bekommen. Nichts gegen die frühen nichts gegen Max und Kuhn, der hat das toll gemacht. Aber wir kriegen jetzt richtige Profis nach Trier und die werden uns helfen, dass wir mal den Fokus auf die Versteigerung in Trier setzen. Und da freue ich mich drauf. Haben wir gestern entschieden im VDP. Ganz toll. Ganz wichtige Entscheidung. Karl von Schubert hat einen tollen Job gemacht.
Ich finde es generell wichtig, glaube ich, dass die Versteigerung, also jetzt nicht nur die in Trier, aber generell wieder ein bisschen mehr Augenmerk bekommt.
Nicht? Absolut. Ist das nicht lecker, der Kabi? So muss Kabi sein.
Ja, Kabi ist hervorragend.
Männer, das ist die Leichtigkeit des Seins.
Das ist echt. Wann ist das gepflanzt? Von 15, 16?
Das ist erst das Jungfernertrag. Das hier ist, die Reben waren da 2 Jahre alt oder 3. Das waren ein paar Träubchen und das ist die erste. Der war leider nach wenigen Tagen ausverkauft. Ich musste jetzt gestern, wurde ich das eine der letzten einzigen Flaschen aus der Privatreserve, die wir rausgeholt haben. Das ist einfach.
Ja, 2020, Geisberg.
Man hat 8 Alkohol. Es gibt halt auf dieser Welt keine Region, die so viel Trinkfreude mit so wenig Alkohol verbindet. Und das ist ein Thema, da müssen wir uns echt präsentieren und sagen, Leute, das ist gar nicht. Ich finde es großartig, dass der Egon inzwischen 150 Euro für die Flasche verlangt. Das ist toll.
Ja, habe ich gerade das gekauft.
Ja,
für 160.
Ich finde es aber auch gut, dass es halt Weine gibt, die nur 8% haben. Gerade so für den Sommer oder so ist das halt so nice, dass man dann einfach mal auch 2 Flaschen
trinkt. Das ist eine richtige Autofahrerregion, diese Mosel, ha?
Ja, absolut. Dafür sind 8%
Drink and drive schlecht.
Also ich fahre eigentlich immer noch, wenn ich meine Proben habe, aber ich passe natürlich auch auf, dass es nicht so viel ist. Ja, klar.
Kavi ist das.
Aber nochmal, wenn ihr den
trinkt sich sehr trocken, Zunge. Nicht?
Bitte?
Trinkt sich sehr trocken.
Ja, unsere Kavis sind nicht so süß. Wir wollen ja, nicht die üppige Süße haben. Ich möchte Kavis machen wie vor 50 Jahren, die halt wenig Zucker haben, aber dann eine tolle Struktur. Wenn die Süße zu stark ist, werden die Beine zuckerig und dann hast du diese, dann bekommen die Beine meist auch mehr Punkte und die Journalisten sind beeindruckt.
Ja, ich diese downgeradeten Spätlesen.
Ja, das war Schwachsinn. Ein Kavi muss schlotzig, der Spätlese muss schlotzig sein. Aber ein Kavi muss einfach, der muss singen, der spritzig sein, der muss. Im Prinzip, der Nick Weiss hat dafür ein sehr schönes Beispiel, das ist ein offener Bockstein, der redet immer von dem Trink, der dann, den hatte ich, das wäre die Alternative gewesen für euch. Aber der hat halt diesen, der beschreibt diesen, es ist eine Caipirinha, oben Salz, am Salzrand, die Süße, die Säure und die Frucht. Genau das ist, was Kavi ausmacht.
Ja, Nick Weiss war der erste Winzer, den ich mal besucht habe mit einem Freund, wo ich da mal wirklich so in den Weinbergen stand und da habe ich Bockstein auf jeden Fall lieben gelernt und meine Liebe zu Kavi entdeckt.
Das Tolle am Nick ist, dass der Nick einfach dann auch die Offenheit hat und die Weltgewandtheit. Der hat aber schon genug gesehen. Der reist halt sehr viel, war viele Male auch gerade in den USA unterwegs, in Skandinavien. Und der kann es ihm auch reinordnen. Der weiß auch, was diese Wertigkeit darstellt. Und das macht Spaß mit ihm.
Dann er ist auch ein wandelndes Riesling-Lexikon.
Nein, er hat extrem viel Ahnung. Teilweise auch fachlich noch deutlich mehr als ich. Ich kann halt mehr drum rumreden und der Nick hat halt, der geht halt in die Tiefe. Das ist schon cool. Nee, Nick ist ein feiner Kollege und schätze ich sehr wichtiger.
Müssen wir den nächsten Tag mal
macht das. Der lässt sich auch nicht zu Wort kommen.
Die Weine sind alle so super extrem sauber. Stehst du so manchmal?
Ich stehe total auf Präzision. Für mich muss ein Wein wie ein Laserschwert sein oder wie ein Skalpell.
Also so kleine, kitzelkleine Weinfelder, so ein flüchtige oder sowas.
Ich bin eigentlich nett, aber wenn jemand im Berg Trauben reinholt, die nicht perfekt sind, da werde ich so sauer, dann kriege ich richtig schlechte Laune. Und ich finde einfach, dass das Sauberkeit, Klarheit, Präzision sind einfach Grundlage von Exzellenz. Sorry, habe ich auch mit Orange meine Probleme oder mit Oxidations, deswegen bin ich immer kein Jacques Toulouse-Fan. Aber vielleicht kommt es noch. Aber ich mag halt nicht unsaubere Töne. Ich mag diese totale Klarheit. Und ich glaube, das ist die Stärke des Sauer, diese Frische, dieses Transparente, dieses, für mich ein großer Sauerwein ist wie ein, ich liebe Ballett. Hast du mal einen richtig tollen Tänzer gesehen, wenn du im Ballett hier in Berlin oder in Amsterdam oder in New York dir das anschaust und du hast diese unglaublich schönen Körper von Männern und von Frauen, die dann tanzen und die diese Figuren tanzen und dann schweben, wirklich eine solche Eleganz ist im Raum, dass du siehst die, und dann siehst du auf einmal den Scheinwerfer drauf und du siehst jede Ader vom Körper. Und du siehst genau diese das ist etwas, was ich unglaublich beeindruckend finde. Und diese, und dann springen die Luft und du denkst, es müsste eigentlich knallen und einer muss sich immer wehtun. Nein, das hat diese unglaubliche Eleganz. Und diese Verbindung von Eleganz und diese Körperspannung. Wahnsinn. Ich finde immer eine Körperspannung was ganz Geiles. Und das hat eben auch so ein Kabi, wenn er von der Saar stammt. Der hat diese Spannung. Und das ist einfach geladen. Und das unsere Flasche ist eben ruckzuck leer. Und das ist wichtig. Wir machen Wein nicht, damit man ihn anbietet. Wir machen ihn, damit er getrunken wird. Und er muss Spaß machen.
Ja, Kabi ist doch wirklich so, Willi sagt immer, Einstiegsdroge. Bitte,
ich bin jetzt nicht hier nur zum Quatschen gekommen.
Der Lazy Sommelier-Schlöge, ich vergiss schon wieder zum Einschenken.
Das ist aber auch immer so, wenn ich Kollegen von mir irgendwie die Weinkultur näher bringen will, dann nehme ich immer Kabi mit. Und dann ist ich habe wirklich noch nie erlebt, dass jemand sagt, oh nee, das ist irgendwie nicht so geil.
Und diese Lage Geisberg ist halt eine Lage, ihr müsst euch vorstellen, in Berlin, ich habe eine Menge Dokumente dazu, so ein Wein war mal dreimal teurer als Chateau oder Lafite.
Echt? Das
wirklich, ja.
Kabi?
Hier, drei Straßen weiter.
Leute da draußen, hört zu, macht nie wieder
Kabi. Nicht Kabi, stopp. Nee, nicht ein Kabi. Ich sagte der Geisberg Riesling. Ich kann jetzt nicht sagen, der war eher im trockeneren Bereich. Damals war ich meine, etwas trockener als hier. Der Mann hier hat jetzt wahrscheinlich so Mitte 20 Gramm Weißzucker. Und die waren damals eher, also wenn wir von Zahlen sprechen, eher so um die 10 Gramm und wurden zum Essen getrunken. Klassischerweise waren Moselweine immer Weine, die zum Fischgericht, zu Krustentieren und zu weißem Fleisch getrunken worden sind. Da wäre jetzt dieser Kabi jetzt zu süß.
Ja,
oder nach 20 Jahren ist er dann trocken genug. Also bei Egon Müller werden solche Weine eben auch noch erst 20 Jahren getrunken. Das ist auch trocken. Aber diese, ja, und das ist halt eine Lage, der Geisberg ist einfach Weltklasse. Und das ist jetzt auch die Zukunft für uns. Das ist für mich mein bester Weinberg. Das ist unsere Ikone. Wenn alles klappt nach dem Gespräch heute Morgen, auch Monopollage ab sofort. und eine Lage, die
anderen Besitzer rausgekauft.
Ja, nein, Lage können wir auch mal.
Das ist ein ganz lieber, ganz, ganz lieber Kollege, der sich davon trennt, weil sein Sohn ihm jetzt gerade vor ein paar Tagen gesagt hat, dass er den Betrieb nicht fortführt. Das ist eigentlich ist es eine Tragödie. Ich hätte mich gefreut. Ursprünglich war ich mit Markus Monitor drin. Markus ist auch rausgegangen. Ich wäre gerne mit Markus gemeinsam hier nach Berlin gefahren, hätte die Weine präsentiert. Aber jetzt sind wir inzwischen Besitzer von 10 Hektar, gerade frisch gepflanzt. Und das sind halt tolle Parzellen. Das ist ein einzigartiger Boden. Das hat eine Tiefe, das hat immer eine leichte Ingwernote. Das haben wir in keiner anderen. Riechst du das? Das hat ganz leicht Ingwer. Das hat Ingwerfrische und dann diese Salzigkeit. Das ist jetzt ja immer noch jung von Ertrag. Das ist noch weit entfernt von dem, wo es in 20 Jahren stehen wird. Aber es hat eine ganz, ganz eigene Aromatik und vor allem Frische. Das ist ein Seitental, ganz steil, ein unglaublicher Boden. Das ist nur Wacke, überhaupt kein Schiefer, hat mit Schiefer nichts zu tun. Also ein ganz anderer Boden und ganz viel Wasser im Boden. Ich habe diese Tiefgründigkeit in den Weinen drin und diese Salzigkeit. Das ist ein ganz geiler Berg.
Ich würde sagen, Monopollage, Curlys Weinwörterbuch. Here we go.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Monopollage. Was eine Monopollage ist, ist super spannend. Und wie geil, dass ich das schon mal erklärt habe. Checkt einfach Folge 31, dann seid ihr wieder ein bisschen schlauer. Oha.
Mhm. Stimmt. Schmeckt man nicht, aber ist Monopollage, aber ist natürlich das Wichtigste für uns.
Und ich habe gehört, du hast auch noch ein Song dabei für unsere Spotify-Playlist. Ich nehme mal an, was von Beethoven oder Mozart.
Nee, das wäre es, wenn ich euch eher frustrieren. Ich habe heute Morgen im Flieger darüber nachgedacht. Was ist für mich der Song der Songs? Ich habe ein bisschen an AC/DC gedacht. Ich liebe AC/DC. Das ist genau das, wenn du aus der Oper rauskommst, musst du ein bisschen Dirty Deeds an den Sheep hören.
Wirklich, oder was?
Ja, super. Also stehe ich total drauf. Ich habe mir einmal so dermaßen die Ohren...
Aber noch mit Bon Scott von den ersten
Platten. Ja klar, ich habe mir in Köln, in der Köln Arena, vor vielen Jahren, da habe ich immer einen Kerl, da habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr noch nichts gehört. Ich habe mich direkt neben die Boxen gestellt, einen Joint geraucht und habe Party gefeiert. Und das bin ich nicht. Ich bin ja eher konservativ. Aber ich habe ein halbes Jahr lang nichts gehört. Ich habe nur Pfeife im Ohr gehabt. Und das war nicht witzig. Aber für mich, die Musik der Musik, das ist schon Miles Davis.
Geil, ey.
Und dann
High five,
müssen wir auf jeden Fall. Eine Platte Kind of Blue.
Boah, richtig
ist dann,
geil,
ist dann das, Davis. Was wir dann, das sind die großen, das ist dann die große Musik.
Milestone, Birth of Cool.
Ich absolut.
Lieb's. Absolut.
Dann reden wir über die Musik, die ich euch mitgebracht habe.
Aber du willst schon ein bisschen so zum Schluss kommen, Curly. Ich habe noch eine Frage.
Nee, gar nicht.
Eine essentielle.
Nur, nicht vergessen.
Ach so, aber okay,
welche Folge dürfen wir jetzt einloggen von Miles Davis?
Ach so, welchen
soll ich reinballern?
Ich kann nur sagen, die gesamte Platte von Kind of Blue.
Okay, ich such mir einen aus von Kind of Blue, okay?
Ja, das ist so großartig.
Ich finde es echt gut, ein ganzes Album zu nennen. Vielleicht sollte man das generell anfangen.
Ja, auch gut, dann haben wir
ein Album ist ja auch gemacht worden, um das von vorne bis zum Ende zu hören.
Ist gut, da freut sich jetzt schon mit 12 Tracks auf einmal. Aber ja, ich finde auch, Miles Davis hat auch einfach, niemand hat so einen Ton an der Trompete wie der, irgendwie so vielschichtig und so unterschiedlich, finde ich schon echt krass. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Du hast eine richtige
Frage.
Ja, jetzt haben wir ja 90 Minuten von richtig hoher Qualität und Premium gesprochen und es gibt ja auch einen Wein von dir jetzt beim Lidl.
So what? So what?
Ja, ist ein Discounter.
Nein.
So what?
Lidl hat mich auch gefragt, ob wir einen Podcast für ihn machen. Was haben wir gesagt?
Nein, haben wir gesagt. Wir sind jetzt noch bei der Musik. Wir sind noch nicht bei Lidl. Wir sind bei So What.
So What kommt rein in die Playlist. Okay. Ist eingeloggt. Und alle da draußen, klick, folgt mal unserer
mit Playlist. Bill Evans und das war eine Ikone, dieser Song. Das ist eine der Ikonen der Jazzmusik. Das ist, Leute, hört euch das an. Das ist wirklich geil. Also, So What. Fest. Du wolltest mich fragen nach meinem deutschen Discount?
So ja. What?
So what?
Ja, deshalb dachte ich, du sagst so what tatsächlich. Also,
ich bin nicht hier, um mich dafür zu schämen, dass ich den deutschen Discount beliefere.
Ja, sonst hättest du es ja auch
und
nicht gemacht.
Ich bin natürlich jemand, ich träume wie alle meine Kollegen davon, wie ein Steffen Christmann, wie alle Kollegen, alle Top-Kollegen, die träumen alle von Romani Conti und von Kult und von wirklich von dem ganz, ganz großen Wein. Aber ganz ehrlich, was ist das Wichtigste, was ein Winzer erreichen kann in seinem Leben? Weißt du, was es ist?
Dass alle den Wein trinken. Ne?
Relevanz. Es geht nichts anderes als darum, in einer Branche oder in einer Kategorie eine gewisse Relevanz erreichen. Dass Leute, die an Riesling denken, der wenig Alkohol hat und der trinkfreudig ist und findet er vegan, denken gern von Volksen. Und ich traue mich zu sagen, dass ein Wein Discount schmecken darf. Der muss nicht schrecklich sein, der muss nicht industriell sein, der darf auch mal schmecken. Und wir strengen uns sehr an, dass wir den bösen großen Laden mit den vier Buchstaben und immer der größte Lebensmittelhändler Europas.
Aber warum eigentlich ich böse?
Ja, in Deutschland ist ja alles was Großes böse. Deswegen machen sich ja, deswegen sagt ja der Ernie, dass er irgendwie keine Ahnung 20 Hektar hat und macht 15 Millionen Flaschen oder viele andere.
Ich meine, das nein, habe nicht gesagt, dass er 20 Hektar hat. Und nein, nicht alles was Großes ist böse. Aber Lidl ist ein Discounter und sehr viele Marken, die Lidl hat, sind einfach scheiße.
Das stimmt. Okay.
Da sind wir oder ein Großteil der Marken. Weil es gibt auch große Supermärkte, die nicht scheiße sind.
Ich bin jetzt nicht
gekommen. Wie andere Marken, aber Lidl finde okay. ich scheiße.
Verstehe. Ich bin jetzt nicht angetreten, um euch zu erklären, wie großartig die Weinabteilung von Lidl ist. Was ich sagen möchte, ist, dass sie sich anstrengen und dass sie es verbessern möchten und dass sie natürlich im Bereich Lebensmittel in Deutschland und Europa der relevanteste sind neben Aldi. Das heißt, die bedienen die Märkte. Und Lieschen Müller, die wahrscheinlich niemals in ihrem Leben aus Lieschen Müller aus Hamburg-Altona oder aus meiner Onkel irgendwo am Ende der Welt, wird niemals in ihrem Leben von Volksen besuchen, die wird niemals in ihrem Leben einen Podcast sich anhören über Wein und die wird niemals in ihrem Leben eine Weinhandlung bei Mövenpick, Dahlmeier oder Garibaldi besuchen. Niemals. Ja. Die Schwellenangst für Lieschen Müller sind viel zu groß. Mhm. Aber Lieschen Müller hat verdammt nochmal das Recht, dass sie in Ostern und an Weihnachten sich mal einen Wein für 8,99 Euro, 9,99 Euro in der Osterausgabe.
Das ist eh teuer eigentlich für
weißt du, wie teuer das ist? Stimmt, das ist mein teuer. Wein kostet, meine Osterausgabe kostet 9,99 Euro. Das ist der fast vierfache Preis, nee, das ist der vierfache Preis, den ein Deutscher durchschnittlich für eine Flasche Wein bezahlt. Dann hat Lieschen Müller an diesem großen Feiertag, und dann hat sie diesen 10-Euro-Schein gezückt und sie leistet sich diesen Wein. Dann hat sie eine riesen Erwartungshaltung und möchte dann einen richtig geilen Tropfen im Glas haben. Ja, und dann hat sie verdammt nochmal ein Recht darauf. Und dann kriegt die irgendeinen Scheiß aus irgendeinem anderen Land. Nein, die kriegt einen tollen Wein. Und ich sehe es nicht ein, dass ein deutscher Wein im Discount nicht auch mal schmecken darf. Ganz einfach.
Ist wahrscheinlich sogar schwerer, das zu erfüllen, wie jetzt zu sagen, ich mache einfach einen,
ich sag's ganz ehrlich,
Kabi, so, weißt
du, was ich meine? Du hast eben Schafsaufbank angesprochen und Teber und alles so. Ich glaube, wir strengen uns bei den Weinen mehr an als bei jedem Schafsaufbäcker, bei jeder Schafsaufbäcker, keine Ahnung, Goldkapsel
oder
irgendwas.
Sind das Trauben nur von euch? Oder?
Nein, das sind die, jein, das sind ein paar Trauben von uns dabei, also Junganlagen. Aber es sind natürlich 7 Vertragsfenster momentan, es sind ganz tolle Typen dahinter. Einer war gestern der Johannes Steinmetz, war gestern noch bei mir aus dem Bockstein, tolle Lage im Bockstein. Dann habe ich 5 Betriebe von der Mosel. Da sind tolle Kollegen drunter, die mir aus Steillagen, aus alten Rebanlagen Trauben liefern. Und dafür bezahlen wir einen hohen Preis. Dafür bekommen wir Qualität. Ich habe jetzt 9 Mitarbeiter, ich habe 2 Jungs angestellt, die machen nichts anderes als Qualitätsmanagement in diesen Lagen. Die beraten die Winzer, die helfen mir mit, dass die Winzer uns entsprechende Qualitäten liefern. Die kosten natürlich auch Geld. Die Trauben, wir zahlen recht hohe Preise und dafür haben wir das Recht, dass wir gute Trauben bekommen. Und daraus macht dann mein Kellermeister so einen Wein.
Ja. Ja. Du, und dass ich da eine Vorstellung davon habe, wie funktioniert sowas? Kommt der Lidl zu dir und sagt, hey, du kriegst jetzt 100.000 Euro, mach uns einen geilen Wein?
Das war ein schwieriges Thema, ehrlich gesagt. Also, das ging über einen Agenten erstmal und ich wurde 3 Jahre lang, haben die mich genervt. Ich werde nie vergessen, jetzt muss ich mal aufpassen, der ist nicht mehr bei Lidl. Der Chefeinkäufer von Lidl für Lebensmittel, für Wein, war bei mir auf der Probe 3 Jahre hintereinander. Und irgendwann im 3. Jahr hat er mir gesagt, jetzt habe ich ihnen 3 Jahre lang die Hand geschüttelt. Und 3 Jahre lang habe ich ihm meine Karte gegeben und 3 Jahre lang haben sie sich umgedreht und gesagt, ich komme gleich. Und 3 Jahre lang haben sie alles gemacht und sind nicht mehr gekommen. Und ich habe die Karte weggeschmissen und es nicht ernst genommen, weil für mich war Lidl einfach ein schwarzes Tuch. Ich hätte niemals Discount beliefert. Finde ich unmöglich. Also ein deutscher Premium-Winzer, der eine Discount beliefert, geht gar nicht. Also sich schämen. Ecke stellen und schämen. Und dann habe ich nach 3 Jahren kam ins Gespräch. Und dann war meine Bedingung, dass es nur und zu unseren Bedingungen erfolgt. Das heißt, wir machen den Wein so, wie wir ihn für richtig halten. Der bekommt mein Etikett, das ich für richtig halte. Er bekommt den Namen, den wir für richtig halten und wir lassen es nicht reinreden. Und das ist natürlich mit so einem Partner wie Lila auch nicht so einfach, weil die wollen schon gerne mitreden.
Na klar.
Und, aber die wollten unbedingt, dass wir das machen. Und dann waren lange Diskussionen. Aber letztlich war es ein gutes, und ich bin heute sehr froh. Ich habe inzwischen einen Vortrag halten dürfen vor den ganzen Einkäufern von Lidl in der Zentrale. Es hat Spaß gemacht. Und ich darf eine Sache nicht vergessen. Wir leben jetzt in den nächsten Jahren in Deutschland eine Phase, von der ich glaube, dass sie schwierig wird für Deutschland. Und die Inflationsrate geht gerade hoch. Die Lebensmittel werden teurer. Und da draußen, gerade in Kreuzberg, sind eine Menge Leute, die sich teures Essen und teure Weine nicht leisten können. Die Leute werden weniger Portemonnaie haben. Die Butter, die Milch, das Brot werden deutlich teurer werden. Mhm. Und die müssen teurer werden, weil die Bauern sonst nichts daran verdienen. Also wir haben dieses Jahr 30% Kostensteigerung aktuell, jetzt im Jahr 2022. Und ich finde, dass Lieschen Müller, die wir eben schon mal hatten aus Hamburg-Altona, dass sie das Recht hat, nicht nur an Ostern tollen Wein zu trinken, sondern dass sie auch das Recht hat, sich eine Maispolade für 7 € zu kaufen oder vielleicht ein Kilo Mehl für 1,50 € oder 2 €. Weil in Frankreich, Italien, Spanien und in jedem anderen Winkel dieser Welt kosten Lebensmittel deutlich mehr Geld. Und diese Discounter haben eine Aufgabe der Versorgung von breiten Massen. Und das finde ich jetzt eine ganz ehrenwerte Aufgabe. Und ich finde, dass die ihren Job sehr gut machen. Und das Besondere an diesen Firmen ist, dass sie inzwischen auch versuchen, sich mit Wein zu populieren. Wir sind, weiß Gott, kein Lieferant für Discount. Und auch nicht für eine Ele, ja. Wir sind ein Spitzenweingut, das ganz oben mitspielen will. Ich will mit meinem Wein, ich will mit meinem Geisberg, mit meinem Schafsberger, mit dem Wildinger, mit dem Ochsner, mit dem Alte Reben, möchte ich großartige Weine erzeugen, die Menschen begeistern. Aber ich schäme mich nicht dafür, dass ich nebenher auch einen Wein mache als Beiboot, mit dem wir übrigens auch Geld verdienen. Das schadet auch nicht, weil ich mich jeden Tag einen Haufen Kosten habe. Und mit dem wir aber Menschen begeistern können, die einfach noch nie in ihrem Leben einen guten Riesling getrunken haben. Die meisten denken, Riesling ist sauer, süß, bitter, komisch, eigenartig, schmeckt nicht. Und die machen ein Handverlesen auf, blaues Etikett, weißer Schriftzug, Handverlesen, siehst du kein Van Volksen drauf. Und die sagen dann, hey, wow, deutscher Wein schmeckt ja. Gar nicht gedacht. Mhm. Und warum nicht? Und das macht inzwischen der Markus hat mich erst ausgelacht, jetzt macht er sein M. Und also Menschen lernen hier dazu. Und ich finde es okay, wenn ich unterwegs bin und jetzt gerade nichts, dann kaufe ich mir auch mal eine Flasche vom, oder es gibt einen sehr guten Spätburgunder inzwischen sogar dort, oder beim Aldi gibt es, wer wirklich guten, das ist der Josi Leitz, der macht für Aldi den Wein. Der Wein ist erschreckend gut. Und es sind jetzt nicht viele, die gut schmecken, aber es sind, leider ist die Maß im Discount immer noch nichts. Aber es gibt hier und da Weine, gerade aus Deutschland, und ich glaube, ganz ehrlich, eine Wahrnehmung einer Region ist immer wie eine Pyramide. Da muss eine gute Basis sein. Solange die Basis nicht schmeckt und der Kellereischeiß schmeckt leider oft nicht. Und was die Genossenschaften liefern, schmeckt oft grauenhaft, weil sie machen Wein also wie Chemielehrer. Sie machen halt Wein, sie sind Winemaker. Und sie laden sich irgendwelche Winemaker an, die mixen dann ihre Weine. Das ist halt Scheiß. Und ein großer Wein ist immer ein Wein, der handwerklich gemacht ist. Es ist ein Wein, der Spielbild seiner Böden ist. Ein Wein, der Trinkfluss haben muss. Und dieser Wein hat das. Nicht ohne Grund wurde er zum besten Wein im deutschen Handel gewählt und wir freuen uns, wenn er den Leuten schmeckt. Und jetzt ist der Werbeblock für den Handverlesen hoffentlich beendet.
Perfekt. Ja, du hast ja
Gabi,
nicht nur heute Weißburgunder, Riesling und Kami mitgebracht, sondern ich habe gehört, du hast auch noch 2 Fragen mitgebracht.
Die gewiefte Moderationsüberleitung.
Ja, was geht, Digga? Ja, nochmal. Nach 2 Gläsern Kami werde ich zu Markus Lanz, Digga.
Ja. Ich hätte ihn tatsächlich fragen wollen, was sein. Also ich weiß ja, dass wir beide noch nie so richtig warm wurden miteinander. Und meine Frage war schon, was ist in Deutschland der Riesling, den du, ich glaube, vielleicht ist es sogar Kabi, was ist die Weinrichtung, die du am liebsten magst? In Deutschland, als Österreicher?
Boah, naja, also ich bin schon großer Fan von trockenen Weinen, sehr trockene. Und obwohl mir natürlich die Restsüße, das ist halt für mich das größte USP, was Deutschland hat, ist genau dieser Stil. Also das ist nicht kopierbar, das ist das Beste, was es gibt. Restsüße Weine mit der Kühle, mit der Strahlkraft von der Mosel, dafür steht für mich Deutschland. Das habe ich schon damals in Österreich irgendwie erkannt. Aber wenn man sich dann hier durchtrinkt und so weiter, dann, und ich kann dann auch mehr davon trinken, ist dann schon irgendwie trockener Riesling. Aber ich hätte jetzt keinen Favoriten. Und wenn ich ihn dann jetzt nennen würde, dann wär ich bei der nächsten Blindprobe wahrscheinlich wieder falsch. Also ich habe das schon oft gehabt, dass man so... Aber ich trinke gern, ja, also ich trinke generell sehr gern Riesling. Ja, ich trinke gern nahe. Nein, tatsächlich. Muss ich jetzt Namen nennen. Na, wenn es nahe wäre... Na, Schwindler, weiß nicht.
Tim?
Ja, und in letzter Zeit auch Caro.
Okay.
Macht hervorragende, wird länger wie stärker, finde ich. Aber bis jetzt war es immer Tim, ja. Aber ja.
Finde ich auch schon sehr schön.
Schönleber habe ich noch 2 am Radar.
Ich hätte mir fast mal gekauft in der Nahe. Das heutige Weingut, das ehemalige Staatsweingut, so zu kaufen in Ende der 90er Jahre. Und das war heutige Weingut Hermannsberg. Hast du nicht bekommen, weil ein Kartoffelbaron aus der Pfalz hat mehr geboten und die haben mich auch nicht ernst genommen als Käufer.
Ah, wirklich? Hast du da mitgeboten?
Ja, damals, ich glaube 97 oder sowas war es, 98 und damals war noch gerne Kollmann auch noch mit dem Boot und das war damals unsere gemeinsame Idee, dass wir ein Weingut an der Nahe übernehmen und Hermannsberg ist aber ein ganz tolles Weingut. Übrigens ein Weingut, das ich auch das nicht so hoch super geratet wird. Tolle Weinberge. Interessanterweise, ja, die machen geilen, richtig, richtig geilen, super Stopp. Aber es ist ein Weingut, das nicht ganz die Anerkennung bekommt, die es verdient, finde ich. Das ist schon ein toller Betrieb.
Aber das ist vielleicht auch wieder dieses deutsche Phänomen, dass Weingüter, die also nicht der GmbH sind, aber nicht familiär geführt werden, generell immer ein bisschen abgestuft werden.
Das stimmt. Vom Kesselstädter auch und viele andere,
das stimmt. Das ist oft schade. So, dass die, da sagt man von Haus aus, na, in schwierigen Jahren, nein, die arbeiten nicht so sauber von der Qualität. Ob so ist oder nicht, das ist dann, sei dahingestellt. Aber sie haben nie das Ansehen wie ein Familienweingut.
Was ich sehr schade finde, ich würde mich freuen, wenn die Leute da draußen, die waren ja echt anhand ihrer Qualitäten bewerten würden. Also ein bisschen entspannter sind und einfach mal blind verkosten, das ist das Beste. Immer schauen. Das ist so schön, weil du wirst immer, du fopfst dich immer selber. Und einfach nur schauen, was ist der Beste. Der sollte am Schluss immer der Beste gewinnen und nicht der Kleinste, der Handwerklichste, der Kuscheligste. Nein, und ich selber gebe es zu, ich täusche mich auch oft. Und das macht auch Spaß. Also blind, es gibt kaum was Schöneres,
als blind zu verkosten. Aber das ist eben so. Aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Riesling. Ich hatte zwischendurch eine Phase, wo mir der Riesling nicht so geschmeckt hat. Weiß auch nicht warum. Aber seit der letzten Côte de Beaune-Probe mit den Jungs von der Freiheit, weil ich dachte immer, weißer Burgunder ist das Nonplusultra. Mit der Probe bin ich wieder voll auf Riesling. Weil es war desaströs. Nein, es war nicht gestern Abend. Nein, wir haben echt, also alles, was im Burgund Rang und Namen hat, haben wir einfach aufgemacht in Weiß.
Gibt viele
und es war desaströs. Es waren, glaube ich, 25 Flaschen und
es gab nur eine Verbindung.
Ochte waren oxidiert.
Alle waren teuer.
Alle waren teuer. Und das Erschreckende von den ganzen neuen, ja, was wir alle so geil finden, diese Weine mit dieser ach so tollen Reduktion, die schmecken alle gleich. Es ich ist glaub, wurscht, es ist wurscht woher, die schmecken alle nach Reduktion.
Naja, bin ich ganz bei dir.
Und deswegen muss ich echt sagen, wenn du jetzt, aber auch wieder erst jetzt, wenn du dir jetzt Deutschland als Rieslinglandschaft anschaust, du erkennst das Anbaugebiet, es ist super, also es ist super fein alles miteinander, es ist schlank, es ist trinkbar, es ist bekömmlich. Ich muss echt sagen, ich bin ja wieder ganz großer Riesling-Fan.
Ich bin ich bin Kabi-Fan.
Was ist jetzt da? Bild dir deine Meinung. Ja.
Hat es direkt festgehalten, oder wie? Ja, das ist immer gut. Ja, ich würde sagen, wenn du keine weiteren Fragen an uns hast,
hätte ich noch eine.
Dann hättest du noch eine. Und dann
weil wir essen. Ja alle drei fast die gleiche Frisur haben. Hast du eigentlich spezielle Haarpflegeprodukte? Ich frage das bei dir immer, ja. Ich meine, Spitzen hinten, das sind immer so trocken, das ist ein Horror-Szenario.
Spülung, Digga.
Das ist wirklich mit Abstand die dämlichste Frage, die ich seit sehr, sehr langer Zeit gehört habe.
Echt, ich finde die eigentlich
ganz gut. Naja, ich mein, wenn du in Berlin bist.
Ich habe aus einem einzigen Grund lange Haare, damit ich mich nicht drum kümmern muss.
Wirklich,
oder? Ja, ich habe so viel Arbeit und so viel. Ich hasse es, mit meinen Haaren im Gesicht rumfliegen. Hallo? Ich würde durchdrehen mit deinen Haaren. Total. Wir haben meinen Locken rumfummeln. Ey, ich würde aus diesem Fenster rausspringen und hoffen, dass ein großer Busch kommt,
der mich überrollt. Das ist für dich so einfach praktisch, oder was?
Na klar.
Der Trick ist, unter der Dusche mit Spülung kämmen, dann ist alles gut.
Mein Fokohila. Jetzt bekomme ich auch Pflegeempfehlungen hier.
Ja,
die Leute, ich dachte, ich lerne das über Riesling.
Okay. Gehen wir was trinken. Wo gehen wir hin essen?
Da ich jetzt gerade bei Jörg Müller war, das ist schon eine Adresse, die ich natürlich verehre.
Ja, da war ich auch schon echt lange nicht. Und jetzt geht es auch mit 9-Euro-Ticket nach Sylt.
Genau.
Ah, das sparen wir aus. Das können wir direkt. Oh mein Gott. Können wir dann direkt beim Wein richtig
mehr rein. Jörg Müller ist toll. Das ist ein toller Typ. Wisst ihr, es gibt wenige Menschen. Ich war mit ihm auf meinem Weinberg. Wir haben ihm ein paar Sachen, ein paar Tipps gegeben. Der hat jetzt 2 Hektar auf Sylt, der arme Kerl. Ein toller Typ. Und der ist halt, was ich toll finde, wenn Menschen so fleißig sind und so eine Idee von ihrem Tun haben. Wenn du dann, das ist große Küche. Das ist so, wie es schmecken muss. Kein Shishi, kein, da geht es einfach nur um Soßen, um Produkte, um perfekte Produkte.
Und weintechnisch, also ich schmeiß nicht gerne mit Superlativen, aber ich glaube, es ist unter den, also es ist wahrscheinlich die beste Weinkarte Deutschlands.
Ja,
das
wahrscheinlich weltweit
so waren wir da noch nicht
mit den besten Karten. Ja, also wenn du keine Grenzen kennst im Budget, dann ist das natürlich eine tolle Adresse.
Ja gut, dann.
Ja, wären wir dich dabei.
Ja, ja. Ich habe eine Menge Flaschen angelacht letzte Woche, aber ich habe leider eine Menge Sachen zu bezahlen und ich muss auch ein bisschen aufpassen. Also nee, leider nicht möglich.
Okay. Dann lass uns einfach nächstes Mal zu dritt gehen, dann legen wir zusammen.
Lidl macht's Lidl vielleicht.
Wenn wir zu dritt gehen, dann kriegen wir bestimmt eine alte Flasche.
Also, vielen Dank. Danke. Männer, es hat Spaß gemacht.
Das war richtig nice. Jetzt müssen wir was essen.